Ja, hallo und herzlich willkommen bei Radio Free FM. Hier ist Def Radio, das discordische Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Und es gibt ein paar Altbekannte hier im Studio. Ich bin Matu, außerdem sind hier noch Renz und Tai. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Und ich freue mich besonders, wieder Niklas begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Du bist zum zweiten Mal da, oder?
Richtig.
Ja, genau. Sehr schön. Ja, wunderbar. Und wir wollen uns heute ein bisschen über das Web und HTML und was uns sonst noch so einfällt unterhalten. Und vorher wollte uns Tai aber noch sagen, was es so Neues in der Welt gibt.
Es ist sehr viel passiert, so viel, dass ich schon anfangen muss zu filtern, sonst fülle ich 2 Stunden mit Nachrichten.
Okay, schieß los, was ist dir, was ist.
Also, gut, das ist nicht interessant. Der D6, was D6 ist, erklärt am besten irgendjemand, der mehr Ahnung hat, was
ist das von der Sicht? Der D6 ist ein großer Internet-Exchange, also.
Ja, genau, das hieß 6, genau.
Genau, Internet-Exchange, also da kommt ganz viel Traffic von verschiedenen, also Internetpakete von verschiedenen Providern treffen sich da und werden mit anderen Providern ausgetauscht. Und ich glaube, so in Europa ist das einer der größten, oder?
Ist das der in Frankfurt?
Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, der größte in Europa, so, oder einer der größten.
Der in Amsterdam.
Achso, ja.
Auf jeden Fall wollen sie gegen die BND-Bespitzelung klagen. Sie fanden das nämlich nicht so toll, dass der BND das getan hat.
Okay, voll gut.
Was passiert dann jetzt?
Ja, irgendwie, wir klagen gerade irgendwie alles, was sich von dem Bespitzelungen geschädigt fühlt, gerade los, weil sie das nicht so toll finden.
Ja, ist ja auch.
Und das hat die D6 das wirklich auch tun, weil für die ist es ja, könnte es ja auch fast egal sein.
Okay. Weiß ich nicht.
Klagt jetzt auch der BND gegen die NSA, weil sie bespitzelt wurden? Weil das ist ja irgendwie so die Neuigkeit jetzt, dass ich habe vergessen, wo das war, auf jeden Fall, dass der BND von der NSA verwendet wurde, um ganz viel deutschen Internet-Traffic zu überwachen, zu filtern und dass da irgendwie Tausende bis eher Millionenbereich an Filter an Abfragen gestellt wurden an den BND und dann auch beantwortet wurden von der NSA. Und weiß da jemand, gibt es eigentlich noch was Neues? Ich habe da irgendwie nur vor 2 Tagen irgendwie das letzte Mal im Radio dazu gehört, dass es wohl passiert sein soll.
Also der kriegt auch nicht so viel mit.
Das, was ich wusste, ist, dass es halt andersrum ist, also dass der BND Informationen über Deutschland bekommt, damit sie bei der NSA fragen. Weil, also in Amerika ist es wenigstens so, dass der NSA den eigenen Bürger eigentlich nicht überwachen darf.
Ja.
Und ich glaube, das Gleiche gibt es auch in Deutschland, oder?
Das weiß ich. Nee, da bin ich mir nicht so sicher.
Okay.
Ich meine, wir haben ja verschiedene Geheimdienste und zum Teil ist es fürs Inland, zum Teil ist es fürs Ausland, aber da gehe ich mir jetzt nicht so genau aus. Nee, aber da war es tatsächlich so, also dass der BND wohl vor längerer Zeit Technologie von den Amerikanern übernommen hat, weil es dann hieß so, ja, irgendwie, das wird nicht mehr betrieben von den Amerikanern, das wurde dann übernommen. Und im Gegenzug sozusagen haben die halt jede Woche so Anfragen automatisiert da eingepflegt und Antworten zurückgegeben. Und da wurden schon vor Jahren, ich glaube 2006 rum oder so.
Ja, ich gucke gerne mal die Anstalt, da haben sie tatsächlich den Bericht zitiert.
Okay.
Der BND habe Daten nicht automatisiert weitergegeben. Meine Interpretation, aber das war auch die Interpretation von Klaus von Wagner, da musste jemand auf Senden klicken.
Ah, okay.
Ja. Na, auf jeden Fall, was eigentlich noch schlimmer ist.
Auf jeden Fall haben sie wohl schon vor fast 10 Jahren irgendwie festgestellt, dass da wohl auch irgendwie so Sachen wie EADS und sonst was überwacht werden. Also sprich, irgendwie legt es dann eine Betriebsspionage irgendwie nahe. Nichts Genaues weiß man natürlich offiziell
die
nicht.
Die klagen, glaube ich, auch wegen Betriebsspionage. Also die Sache kocht jetzt endlich mal hoch.
Ja. Ja, schauen wir mal, was da noch draus wird, so aus dieser Geheimdienstsache. Mhm. Also ich glaube ja nicht, dass wir die Geheimdienste abschaffen werden.
Ich bin gespannt.
Ja, kommen wir zu schöneren Nachrichten.
Schön, wir haben schönere Nachrichten. Ja.
Positive also, Nachrichten,
ja, sonst gibt es doch nicht. Microsoft hat keinen Gewinnverlust. Nein, Spaß.
Ach so, du meinst die Microsoft Open Source Geschichte, wo ich gestern gehört habe.
Nö, also das war einfach nur die Quartalszahlen. So. Ah, okay. Also Google hat ein Plus gemacht, Microsoft hat ein bisschen weniger Plus gemacht.
Okay.
Ja, AMD möchte jetzt auf dem Servermarkt sich ausbreiten.
A und E?
AMD.
Ach, AMD jetzt. AMD. Also wegen Microsoft, sie haben jetzt vor, ich glaube, einige Tagen, wenn ich nicht täusche, einen riesen Schwung in Richtung Open Source gemacht. Also die haben einige Produkten komplett Open Source gemacht. Sie haben eine Plattform geschrieben, das tatsächlich auch auf Linux funktioniert und kostenlos ist.
Und von was für Produkten reden wir da?
Also .NET und alles, was damit zusammenhängt. Also
sie haben gesagt, sie wollen .NET mit Mono zusammenlegen und es mal sinnvoll machen, weil .NET war ja an sich als Sprache und als vom Design her tatsächlich plattformunabhängig.
Also vielleicht sollen wir kurz erklären, was es ist. Ja, also
das bessere Java.
.NET und Mono. .NET ist so eine was ist das? Eine virtuelle Maschine, oder? Mhm. So, also es ist so auf jeden Fall so eine Ausführungsumgebung für Programme. Also sprich, wenn man für dieses Framework Programme schreibt, dann ist die Idee, dass man eben nicht darauf achten muss, auf was für einem Endgerät genau das dann laufen wird, sondern das wird dann halt dazwischen noch interpretiert und dann wäre das dadurch möglich, eben über alle Geräte, alle Computer, die dieses Framework unterstützen, dass es dann darauf läuft, ohne dass man das jetzt an bestimmte Computer anpassen müsste, das Programm, die Software, die man entwickelt. So ähnlich wie die Idee von Java ja auch ist.
Genau. Und nur, dass Java nur eine Sprache kann und .NET
und .NET kann mehrere Programmiersprachen.
Also die können beide mehrere Programmiersprachen.
Ja, also die JVM, da gibt es ja...
Die Java JVM kann unter anderem auch Clojure.
Ja, da gibt es...
Und die .NET kann unter anderem auch F-Sharp.
Ja. Okay.
Und das Problem war, dass es für außerhalb von Windows keine Implementierung gab, obwohl das Ding so plattformübergreifend beschrieben wurde. Deswegen kam das Mono-Projekt, das lange geduldet war. Und jetzt hat Microsoft gemeint, jetzt legen sie es zusammen und machen es sinnvoll.
Aber das ist schon ein paar Wochen her. Was ich eigentlich gemeint habe, ist, ich habe es hier vor mich, Microsoft launches Visual Studio Code, a free cross-platform code editor for OS X, Linux and Windows.
Ah ja, das ist neu, ja? Das
genau.
Ist neu.
Free.
Ja.
Kostenlose Free. Software, also eine kostenlose Version von Visual Studio. Weiß ich nicht.
Okay, ist das jetzt gut?
Naja, es ist schon mal ein Vorteil, dass sie sich anscheinend realisiert haben, dass es auch Leute auf Linux für Windows entwickeln.
Ja, gut, okay. Ja, die meiste Arbeit ist das Portieren und wenn man das wegkriegt, dann kriegt man vielleicht mehr Software von der Nische rüber.
Das stimmt.
Ja, was ist noch passiert? Debian 8, der Codename Jesse, ist endlich stable.
Aha, okay. Ich dachte, das hieß Sid. Oder ist das das andere?
Also mit Debian kenne ich mich gar nicht aus. Also kurz, Debian ist eine Linux-Distribution.
Genau.
Also ein Linux.
Eins der Linuxe und
ein Debian ist... Linux sogar. Ein GNU-Linux sogar.
Ein GNU-Linux.
Das heißt doch mittlerweile GNU plus Linux. Weil sonst der Eindruck besteht, dass Linux unter GNU-Lizenz stände.
Gab es da nicht neulich so ein XKCD, irgendwie so Betriebssysteme, wann und irgendwann in der Zukunft nach dem Dritten Weltkrieg ist dann irgendwie GNU/Herd?
Das gibt es jetzt schon. Ich habe letzte Woche eine Nachricht gelesen von den offiziellen Debian-Maintainer von Debian Herd.
Okay.
Heißt das.
Ja.
Gut. Das gibt's. Es funktioniert anscheinend.
Was hat es mit der Herde zu tun?
Ach gut. Nein, eine GNU, eine Herde von GNUs halt.
Ja, genau.
Also gibt es ja keine Betriebssysteme mehr, sondern gibt es halt noch GNUs. Und keine Menschen mehr.
Ich glaube, Blue Herd, der Hintergedanken davon ist, dass es so Mikrokernel ist. Also ein sehr kleiner Kernel, da gibt es eine Folge, wo wir mal über Kernels geredet haben.
Echt?
Ja, mit Simon und ich.
Ah, voll gut. Das muss ich mir mal anhören.
Gut, was noch so passiert ist, also... Fingerabdrücke sind vollkommen out geworden, auch im Zuge dieser Geheimdienstaffären, weil mit Fingerabdrücken kann man so Leute hier irgendwie. Fingerabdrücke sind irgendwie so behaftet mit, wir fahren nach irgendwelchen Verbrechern. Und für Telefone wollen wir vielleicht irgendwas anderes haben. Also haben die hat jetzt eine Firma gemeint, sie machen da jetzt irgendwie so einen Ohrabdruck.
Oh Gott.
Das geht auf dem Touchscreen angeblich besser. Oh Gott. Ich find die Idee cool, zumindest sind Ohrabdrücke nicht so kriminell fahndungsbehaftet. Aha. Ja. Also, sie sind immer noch eindeutig. Ich glaube, dass
das, was ich im Studium gehört habe, also ich habe eine Vorlesung zur Biometrie gehört, da war die Aussage, Ohrabdrücke ist nicht so.
Also, das einzige Gescheite war Augen-Iris, oder?
Also, wenn du tatsächlich sehr sicher sein willst, dann willst du Iris nehmen, weil das ist nämlich sehr schwierig zu kopieren.
Ja, aber ja, so schwierig ist es halt auch nicht. Also, in der Praxis ist es halt doch wieder nicht so schwierig. In der Theorie vielleicht schon, aber in der Praxis, also da geht es irgendwie so, ja, das Auge. Du hast irgendwie so verschiedene Vorteile, also zum Beispiel, es klingt jetzt ein bisschen makaber, aber wenn die Person stirbt, dann ist nach wenigen Minuten diese Iris eben nicht mehr, also sprich so Sachen wie in Filmen, das Auge rausnehmen und für den Scanner benutzen, das funktioniert nicht.
Ja, eher nicht. Also mit Fingerabdrücke ist es ja viel einfacher, den Fingerabdrücke zu stehlen.
Kopieren, ja, aber du kannst halt, also es gab ja auf dem Chaos Communication Kongress einen sehr guten Talk zu diesen Biometrie-Sachen und da haben sie eben auch einfach Fotos genommen halt. Infrarotkameras Fotos gemacht von Augen und die dann zu Scannern vorgelegt. Und manche von diesen Systemen sind wohl so schlau und erkennen, ob die Person lebt, die da ist. Also sprich, die unterscheiden, ob das ein Foto von der Person ist oder ob das eine Person ist. Was sie dann gemacht haben, sie haben das Foto hingehalten, haben einmal kurz mit dem Bleistift davor runtergewischt, sodass es aussieht, als würde die blinzeln und tada, hat funktioniert.
Ach so, funktioniert irgendwie mit Brechungsindex.
Nee, die haben aber nur geguckt, dass das Auge kurz weg und dann wieder da und dann wurde das als Blinzeln erkannt.
Okay. Oh,
das ist ja und gut. Schon wurde das System über, also so wirklich gut in der Praxis, würde ich jetzt mal nicht behaupten. Also die ganzen Biometrie-Sachen, das ist eine nette Sache, so diese Sache, irgendwie something you are, als also etwas, was du bist, als Faktor der Authentifizierung, also der Zugangskontrolle zu nehmen.
Ja, es gibt
aber mir funktioniert es halt nicht so richtig.
Es gibt noch eine andere Gruppe, die arbeiten gerade an Stimmenerkennung, also wirklich das Stimmenmuster, also die Stimme selber und nicht die Wörter. Ja, Stimmen
kannst du halt auch aufnehmen.
Habt ihr da auch bei den 31C3 Folge drüber diskutiert, oder?
Weiß ich nicht. Ich habe den Talk danach erst gesehen.
Okay, also ich habe kurz gegoogelt und ich habe festgestellt, es gibt es tatsächlich beim 31C3 als Geschichte sowohl für Fingerabdrücke als auch für Aeroscanner.
Ja, genau.
Aber wenn ihr da schon drüber geredet habt.
Ich glaube nicht, ich glaube, wir haben da noch nicht. Gefragt. Also zumindest nicht ausführlich. Wir haben da ja eher so einen groben Überblick drüber gegeben. Und ja, ich habe das ja irgendwie so.
Okay, zwei Sachen, die ich ganz feierbar finde, und zwar Microsoft hat ja auch Server, also Server-Software, und die hatte einen Bug gehabt, womit man mit einem manipulierten JPEG, wo man irgendwelchen Quellcode in EXIF-Tags, also in diese Metadaten reinschreibt, den Server übernehmen kann.
Ach, voll gut.
Sowas ist doch fast an der Tagesordnung, ganz ehrlich.
Wo kaufe ich das?
Was denn?
Beziehungsweise, wo hole ich das? Nee, nicht zum Server.
Den Exploit. Gibt's also, bestimmt
finde ich das Proof of Concept mal, wie er eigentlich gemeint.
Ja, und das, was ich richtig feierbar finde, ist so Windows 10. Also gibt es ja auch für Mobiltelefone dann.
Wir sind schon bei Windows 10, haben Sie 9 übersprungen?
Sie haben 9 übersprungen mit dem Grund, dass viel Code, der für Windows 95 und 98 geschrieben wurde, Anfrage hat, überprüfe auf Windows 9.
Das war doch ein Witz, oder?
Ich glaube, das war voller Ernst und ich habe tatsächlich Quellcode gesehen, also Programme gesehen, die wirklich so arbeiten.
Ja.
Gut. Was?
Also sie haben eine Versionsabfrage gemacht und dann nach diese zwei Ziffern geschaut und da steht 9.5, 9.8 oder sowas, statt Version 1 und 2.
Halt auf Windows 9, okay.
Und sie prüfen halt nur auf 9, weil das war ja, 95, 98 war ja das gleiche ziemlich und haben nur auf die 9 überprüft.
Mhm. Echt, das ist, okay. Also gut.
Und deswegen gleich Windows 10. Und sie haben irgendwie so Sachen gebaut, dass iOS und Android-Apps unter Windows 10 laufen.
iOS und Android?
Ja.
Okay. Also nativ unter Windows 10.
Nicht nativ, sondern irgendwie, dass sie sperren es in so einen Emulator-Container rein, der das dann macht.
Die sind eigentlich relativ okay, die Emulatoren. Wenn man die richtige Acceleration hat, dann kann man die
tatsächlich... Ja, ich glaube, die haben das da gebaut und auch vorführen können, dass also es sinnvoll wäre.
Android hat es gebaut. Wahrscheinlich haben sie es genommen, geforgt und angepasst, aber...
Also Windows geht gerade schon echt richtig stark in diese Tablet-Richtung und Smartphone-Richtung, gell?
Genauso wie Ubuntu.
Stimmt.
Schon längere Zeit.
Gibt es da eigentlich irgendwas Neues?
Funktioniert es denn mittlerweile?
Sie sind jetzt bei 15.4, aber ich bin noch bei 14.4, also keine Ahnung.
Funktioniert es denn mittlerweile? Ich meine, ich habe es einmal auf meinem Tablet versucht und es ging vorne und hinten nicht.
Ich bin immer noch nicht überzeugt von Tablet, deswegen kann ich da keine Aussage dazu
machen. Ich würde es ja gerne mit meinem Tablet ausprobieren, aber das hat jetzt die Spider-App gekriegt.
Was ist das?
Spider-App, ein Euphemismus für kaputter Bildschirm.
Okay.
Gut, ich habe alle Nachrichten, die ich jetzt für interessant habe, jetzt bearbeitet. Ich...
Okay,
es ist einfach viel zu viel passiert in den letzten zwei Wochen.
Es passiert einfach, ja. Ja. Ja, ist halt also gerade diese Geheimdienstsache. Die auch irgendwie was auch immer wieder irgendwie aktuell ist und auch gerade wieder aktuell ist, die Vorratsdatenspeicherung.
Ach, wieder mal.
Aber da verweisen wir jetzt einfach mal auf so Podcasts wie zum Beispiel Netzpolitik. Wie heißt Logbuch Netzpolitik heißt der? Da wird da immer ganz schön und ausführlich drüber diskutiert.
Mhm. Wollen wir noch mal Musik haben, bevor wir mit dem Thema anfangen?
Ja, ich habe heute wieder freie Musik dabei. Und der erste Song kommt von einer japanischen Künstlerin, glaube ich, Hiromi, und heißt Kokoro no Furioko. Bis gleich.
FM.
Und hier ist wieder der Fredio auf Radio Free FM. Unser Thema heute HTML und 5 und so.
Und Web und so.
Also ich weiß noch nicht so genau. Also ich lasse mich mal so ein bisschen überraschen, was ihr mir heute hier so erzählt, weil ich habe einfach mal nicht viel Ahnung von dem Thema. Meine Web-Engineering-Vorlesung ist schon eine Weile her. Bei Niklas ist es ein bisschen anders, oder?
Mhm. Also ich frage mal so,
du arbeitest ja auch ein bisschen was in die Richtung.
Ich bin im Internet unterwegs und mache da Sachen.
Ja, im Internet bin ich auch unterwegs. aber meistens auf der Konsole und...
Ja. Nee, also ich programmiere recht viel dafür, aber eher moderne Sachen, also gute neue Sachen, keine Blogs oder so, das ist relativ langweilig, finde ich, aber...
Da gibt es ja schon irgendwie so alles, oder? Oder gibt es irgendwas, was da...
Ja, also ich sag mal, die meisten Sachen sind halt einfach schon gelöst, wir müssen heute keinen Online-Shop mehr schreiben, das funktioniert schon irgendwie.
Shopify heißt das
heute sind, glaube ich. Ja, Shopify zum Beispiel. Aber nee, heute sind ja interessante Sachen wie Live-Chats, so eine App wie Gmail. Wie funktioniert sowas? Das finde ich persönlich interessant.
Und also richtige Web-Anwendungen.
Richtige Web-Anwendungen, genau. Oder Web-Apps. Also keine Websites mehr.
Du hast ja vorhin erzählt, bevor der Sendung hast du uns erzählt, dass dir immer wieder eine Frage gestellt wurde. Wollen wir mal damit einsteigen?
Die Frage war, wie mache ich denn das, dass irgendwann mal was im Browser angezeigt wird? Was passiert da eigentlich?
Ja, was passiert? Also, es ging glaube ich, um ein Bild, oder? Sogar.
Ja, also, ich wurde, glaube ich, gefragt, was muss ich schreiben oder wie passiert es, dass mir dann ein Bild im Browser angezeigt wird?
Also, gibt es natürlich, zum einen gibt es die technische Sicht auf die Sache und dann gibt es die Sicht aus. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Sichten. Also die irgendwie ganz low-level, wie das überhaupt generell funktioniert. Da können wir vielleicht ganz, ganz kurz drauf eingehen. Nämlich, wenn wir halt irgendwie ein Bild oder irgendwelche Daten haben, dann sind das halt Punkte. Ja, auf der Festplatte oder so, ist das halt irgendwie magnetisch als Einsen und Nullen repräsentiert. Und wenn wir da irgendwie immer ein paar davon zusammennehmen, üblicherweise 8, dann haben wir so ein Byte und... oder mehr, dann können wir das irgendwie als Zahlen sehen und die Zahlen können wir bei einem Bild, im Fall von einem Bild als Helligkeitswerte und Farbwerte interpretieren. Und dann kommt halt so eine Software her und setzt es eben um in die bestimmten Farben. Aber als Programmierer muss man sich da eigentlich keine Gedanken drüber machen.
Ja, Gott sei Dank nicht. Also,
ich habe dann auch so ein bisschen getrickst und gesagt, ich kann dir das nicht genau erklären, weil ja der große Witz ist, dass es ganz viele Abstraktionsschichten gibt.
Ja.
Und man sich sozusagen eine aussuchen muss, auf der man arbeitet. Und wenn es eben nicht die Abstraktionsschicht neben dem Rechner ist, sondern halt, wenn man was fürs Web macht, dann gehe ich mal stark davon aus, dass das Bild anzeigen an sich schon funktioniert. Also dann muss ich bloß noch sagen, wo und wie und welches Bild.
Okay, nehmen wir jetzt mal eine ganz einfache Website. Was schreibst du hin, damit da einfach nur ein Bild auf dieser Website ist? Ich möchte jetzt eine Website machen, dann möchte ich so ein Foto machen, also so ein Bild, Gesundheit-Teil. dann möchte ich so ein Bild drauf haben von so einer Baustelle, wo da steht Under Construction, weil da entsteht ja jetzt unsere Website. Und dieses Bild habe ich jetzt, da habe ich jetzt so ein fertiges Foto. Was schreibe ich dann da hin?
Also, da müssen wir natürlich erstmal ein HTML-Dokument aufmachen.
Okay. Das ist was? Das ist eine Textdatei.
Das ist tatsächlich eine Textdatei, ja. Und diese HTML-Dokument, wenn wir es geschrieben haben, müssen wir dann auch mit entsprechender Software öffnen, die dann eben in der Lage ist, dieses Textdokument so zu lesen, dass dieses Bild auch angezeigt wird.
Das ist der Browser.
Genau, das ist das, was der Browser eigentlich macht. Das ist dieses Stück Software, die dieses HTML-Dokument öffnet und dir entsprechend anzeigt. Je nachdem, wie du gesagt hast, dass es angezeigt werden soll.
Ja, und da steht eigentlich gar nicht so viel drin. Gell? Also man hat diese Bilddatei halt irgendwo auf der Festplatte, beziehungsweise auf dem Server in dem Fall. Das kann irgendein Computer sein, theoretisch. Und in dem HTML-Dokument, also dieser Textdatei, steht gar nicht viel. Da steht nämlich eigentlich nur drin, dass es HTML ist. Ja, da steht irgendwas von HTML und dann vielleicht noch irgendwelche Zusatzinformationen und dann steht da eben eine Beschreibung, wie die Seite aussehen soll und da steht gar nicht viel drin, da steht nämlich einfach nur so ein Tag drin, nämlich dass ein Bild eingebunden wird.
Bild hier, dieses und
genau, also
so groß.
Wir müssen vielleicht
kurz
erklären, was ist überhaupt ein Tag oder...
Genau, es gibt sogenannte Tags. Was sind Tags?
Also
wie sehen die aus erstmal?
Genau, das Ganze ist ja irgendwie so eine Beschreibungssprache. Aha. alles, was wir machen, wir deklarieren sozusagen, was da rein soll. Und der Text sieht so, normalerweise sieht es so aus, dass wir so ein kleines Zeichen haben und dann kommt so ein Name wie zum Beispiel Image, in dem Fall abgekürzt als IMG, und dann machen wir das wieder zu mit einem größeren Zeichen. Und
dann ist an der Stelle ein Image, ein Bild. Bloß wir müssen ja noch sagen, welches.
Genau, wir müssen diese, also das war jetzt ein öffnendes Tag, das ist das Start-Tag, und dann die Tags müssen wir dann immer wieder zumachen, und zwischen diesen Tags können wir was schreiben. Das Image-Tag ist ein schlechtes Beispiel. Lass uns mal ein Paragraph nehmen. Mhm. Wenn wir jetzt ein Paragraph schreiben.
Ja, eine Überschrift. Die Überschrift ist
schön. Oder eine Überschrift Header, und die Überschriften sind sortiert von 1 bis 6. Wenn wir jetzt eine Hauptüberschrift, also H1, Header 1 schreiben wollen, dann machen wir einen Tag auf. Kleiner, H1, zu, und dann schreiben wir, hallo, das ist eine Überschrift, und dann machen wir den wieder zu mit kleiner slash H1, und dann weiß größer.
Hier ist es natürlich schwer zu beschreiben, also wir können es auch einfach irgendwie spitze Klammern nennen oder so.
Dann das sind genau spitze Klammern,
ja. Spitze Klammer, wo ich nicht weiß, wie diese in Deutsch heißt.
Ja, es gibt so mit den Klammern, das so, ich muss da auch immer nachdenken, irgendwie so, es gibt irgendwie
diese Krokodil-Dinger.
Runde Klammern sind die ganz normalen Klammern, die wir sonst so im Text verwenden. Dann haben wir noch so, dann haben wir noch geschweifte Klammern.
Ich glaube, das, was andere Krokodil nennen.
Ach, das ist okay. Das
also in der Schule lernt man Krokodil dazu, weil das Krokodil frisst das Größere und da ist der Mund zum Größeren offen.
Okay.
Ja. So habe ich das gelernt. Und deswegen kann ich jetzt immer noch nicht, welches davon das kleine und größere Zeichen ist. Ich merke mir halt, da wo der Maul offen ist, ist das Größere.
Ach, das sind Spitzen jetzt.
Okay. Also, aber die Struktur ist wichtig, dass man mit diesen Dingen sozusagen was einrahmt. Das sind ganz viele Rahmen letztendlich.
Und das ist im Prinzip auch nur das, was du über die Internetleitung bekommst und wo dann tatsächlich die Website, die man sieht, passiert. Das passiert eben alles im Browser. Und das ist auch irgendwie ein Grund, warum das eventuell in verschiedenen Browsern anders aussehen kann, weil halt der Browser dafür zuständig ist, wie es aussieht.
Ja. Genau. Ja, theoretisch ist es Standard. Unser Thema ist irgendwie HTML. Ja, was heißt das denn überhaupt? Ich meine, viel Buchstabenabkürzung kann alles heißen. Also was war das, was du gesagt hast, schätzweise?
How to meet ladies.
How to meet ladies.
Aber eigentlich heißt es natürlich Hypertext Markup Language.
Markup Language, oder? Genau, für Beschreibungssprache.
Mhm. Und Hypertext... Willst du da was dazu sagen?
Also, ich glaube, so die Idee, das ist schon alles ein bisschen älter, war, diesen Hypertext, also tatsächlich einen Text zu schreiben eigentlich, der per Hyperlinks verlinkt ist, mit dem man dann so eine Art Wikipedia oder so eine Art Lexikon aufbaut, indem man eben diesen Text hat und der verlinkt wieder auf andere Wissen.
Also zum Beispiel ein Wort ist dann eben als Link markiert und dann gibt es einen Artikel über dieses Wort oder halt relevante Sachen sind verlinkt.
Und so eben irgendwie eine Wissensstruktur oder Wissensdatenbank aufzubauen, die strukturiert ist, das ist eben genau dieses Hypertext. Dass das jetzt letztendlich irgendwie so ein bisschen davon weggekommen ist und eher so das Internet da bildet, ich glaube, das war anfangs nicht gedacht. Oder vielleicht schon, ja.
Weiß man ja nicht. Manchmal haben Leute ja ganz interessante Ideen. Aber ich glaube, diese Hypertext-Geschichte, die gibt es eigentlich schon viel länger, als es überhaupt Computer gibt, oder?
Echt?
Also das Idee, weil du hast mir ja vorher eine Folie von Webbench gezeigt.
Ach so. ja, also das ist alles, was da so gesagt wurde, war so ein bisschen, dass das natürlich schon Ägypter haben irgendwie versucht, Texte zusammenzufassen und zu ordnen und aneinander zu reihen und, ich sag mal, grob zu verlinken und das irgendwie zu sortieren und so Wissen zu sammeln.
Und quasi auch so Bibliotheken aufzubauen und dann zu wissen, wie komme ich jetzt von dieses eine Buch zu der Definition von dieses eine, das andere Teil, das wo ganz anders steht. Und das ist schon ein längeres Problem. Und danach hast du noch dieses Beispiel von, ich glaube, das war H.G. Wells, der ein Buch geschrieben hat, mit dieses World Brain, was irgendwie sowas Ähnliches gemacht hat. Also das Wissen quasi überall zusammen geordnet irgendwie in ein großes Netz, also Internet.
Und das war vor Computerzeiten dann, oder wie?
Ja, genau. Also H.G. Wells ist ein Science-Fiction-Autor Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich.
Ja.
ja, also der Hypertext, gut, was man vielleicht dazu sagen muss, der stellt halt irgendwas dar. Und alles, was dieser Hypertext darstellt, das wird im Browser angezeigt. Und wenn wir jetzt auf eine Wikipedia gehen, da ist es natürlich schön zu sehen, ah, da ist es dann auch so schön sortiert, das ist ein Artikel und da ist ein Paragraph und das ist ein Link und da gibt es auch so Text, die schließen Adressen ein und solche Geschichten. Also das ist eben eine Beschreibungssprache, die Text beschreibt. Nichts anderes passiert eigentlich. So, es passiert natürlich schon ganz viel anderes, aber...
Aber man sieht es nicht.
Genau,
man muss sich nicht drum kümmern.
Genau.
Tja, die grobe Geschichte von HTML.
Ja, okay.
Also mit Geschichte habe ich jetzt Historie gemeint.
Das ja, ist ja, manchmal klar.
So ein bisschen
das
unklar.
Ist, nee, das
ja, jetzt gibt es natürlich HTML und wir haben gerade gesagt, keiner muss sich drum kümmern und es wird alles irgendwie von diesem Browser dargestellt. Und
ja,
der Browser weiß irgendwie magisch, wie das geht.
Ja.
Ja, also das ist vielleicht so ein bisschen wie diese Java-virtuelle Maschine. So stelle ich mir das zumindest immer ein bisschen im Kopf vor. Dass ich, ja, wenn ich jetzt HTML schreibe und ich mache das im Browser auf, die Welt drumherum, das Betriebssystem, das interessiert mich nicht, sondern der Browser regelt alles für mich. Das ist so meine virtuelle Maschine in dem Sinne. Dass der ist verantwortlich dafür, die Sachen, die ich ihm gebe, zu machen, egal ob der jetzt auf einem Handy ist oder auf einem Laptop oder einen Linux oder ein Ubuntu, okay, ein Windows. Und ja, also... Das ist eigentlich so ein bisschen Ähnlichkeit. Vielleicht nicht so vom Ding an.
Also so nicht, vom technischen,
aber nicht vom technischen her, aber vom Gedanken her.
Mhm.
Das ist ja zum Beispiel auch dieser Ansatz vom Chrome OS, dass ja dieses ganze Betriebssystem eigentlich nur noch der Browser ist und alles über den Browser läuft und dadurch halt das schön abstrahiert ist und sicher und...
Zusätzlichen Schicht.
Das beinhaltet auch irgendwie, dass das Endgerät wieder mehr so eine Art Terminalrolle einnimmt, oder? Also, dass das mehr in diesem Netzwerk selber passiert. So wie, also irgendwie am Anfang der Computerzeiten waren, als die Computer noch sehr groß waren, war es halt so, du hast den Computer gehabt, eventuell in einem eigenen Raum sogar und dann möglicherweise in einem anderen Raum halt Terminals, die eigentlich nur so Fernbedienungen dafür waren, für diese Computer.
Also Bildschirm und Tastatur.
Bildschirm und Tastatur. Oder am Anfang noch Drucker und Tastatur.
Ah, okay.
Und dann sind wir dazu übergegangen zu irgendwie diesem ganzen Personal-Computer-Zeug, wo du dann kleinere Kisten hattest, die mehr konnten. Dann konnten die so langsam immer mehr. Und jetzt gehen wir in die Richtung Mobilgeräte und immer kleinere und leichtere Geräte, verwandert jetzt wieder mehr weg von den Endgeräten. Und es passiert wieder mehr in dem Netzwerk selber, in der, ja, ich schmeiß jetzt mal wieder das Stichwort Cloud da mit rein.
Ja.
Passiert jetzt alles in der Cloud, in dieser Wolke, in diesem Netzwerk. Und ja, kann man jetzt davon halten, was man möchte. Ich mag eigentlich ganz gerne, dass Sachen bei mir passieren. Da habe ich Kontrolle drüber.
Mhm.
Zumindest ein bisschen mehr, als wenn meine kompletten Daten erstmal durch die halbe Welt wandern, da verarbeitet werden und dann nur irgendwelche Antworten zu mir zurückkommen.
Ja, aber du brauchst nicht die ganze Processing-Power bei dir zu Hause.
Ja, klar. Also wie gesagt, da kann man viel drüber diskutieren. Das hat alles Vor- und Nachteile. Ich meine, wenn ich jetzt was... Ja, wenn ich jetzt wissenschaftlich irgendwelche schwierigen Berechnungen machen möchte, dann will ich die vielleicht auch nicht unbedingt auf meinem PC daheim machen, wo das möglicherweise Wochen dauern würde, jetzt mal so als Beispiel, sondern schau, ob es da nicht vielleicht irgendwo einen entweder ein Supercomputer oder halt irgendwie ein Netzwerk von Computern gibt, auf denen ich das besser machen kann, ob das vielleicht meine Uni anbietet, solche Berechnungen zu machen oder auch irgendein anderer Anbieter im Internet. Du
könntest auch irgendwelche illegalen Botnetze anzapfen.
Also das ist bestimmt eine gute Idee für Forschungsarbeiten, so in das Paper reinzuschreiben, so ja, wir haben das ausgerechnet, indem wir dieses Botnetz übernommen haben.
Das ist ganz bekannte.
Ja, indem wir dieses Botnetz gemietet haben.
Ja.
Ich denke, dass der Vorteil bei diesen Web-Applikationen einfach darin liegt, dass es für den Benutzer viel einfacher ist, die zu benutzen. Also da ist der, da muss man kein extra Programm runterladen. Ein Browser hat jeder installiert. Ich sag mal, der Browser ist wahrscheinlich heutzutage bei den meisten Menschen das einzige Programm, was sie überhaupt noch benutzen.
Wie definierst du Webapplikation?
Nicht das einzige.
Webapplikation. Ja, ein bisschen schwierig. Also es geht immer als Beispiel zum Beispiel Gmail. Mhm. Das fühlt sich nicht an wie so eine statische Zeitung. Also zum Beispiel, wenn man auf heise.de gibt, das ist für mich eine Zeitung. Ja, das ist also Text.
Es gibt zwar überall Werbung, die blinkt, aber sonst...
Genau, also,
welche Werbung?
Hypertext im Sinne von, das ist Text, den man liest und das ist so zeitungsmäßig oder die Zeit oder so, solche Geschichten. Mhm. Da ist nichts Interaktives, das sind Links und wenn mich der Artikel interessiert, dann klicke ich weiter und dann habe ich eine neue Seite. Das ist wie Umblättern. Mhm. Wenn ich mir aber jetzt eine Web-Applikation anschaue, Gmail ist vielleicht das, was die meisten Leute noch kennen, mhm. Da, wenn ich auf einen Namen klicke, dann poppt auf einmal ein Fenster im Browser auf und dann kann ich mehrere Fenster und diese Fenster kann ich verschieben und wenn ich anfange, den Namen zu tippen, schlägt er mir vor, hey, möchtest du vielleicht Person X eine E-Mail schreiben und wenn du anfängst, Y dazu zu tippen, du meinst wahrscheinlich doch XY und der hat Autocorrect und wenn du in eine Suchleiste einen Namen eingibst von E-Mails, dann sortiert er dir die E-Mails, du kannst, das ist interaktiv, ohne... Ich sag mal, ohne dass der Browser direkt die Seite neu lädt, sondern lädt nur Teilbereiche nach. Das ist für mich eine Applikation. Also, man
ersetzt ein E-Mail-Programm. Eigentlich.
Richtig, ja.
Ja, wahrscheinlich benutzen die meisten sogar einfach nur Webmailer. Also,
ich habe sehr lange einfach Gmail verwendet. Aha. Und ich habe eigentlich immer noch gerne, dass ich meine Gmail-Interface für generische Mailadressen verwenden könnte. Einfach weil diesen Interface einfach so gut gebaut ist.
Gibt es das nicht zufällig?
Nein, das würde ich auch gerne haben.
Ich habe mal gesucht, aber ich habe es irgendwann aufgegeben.
Chrome OS ist ja genau das. Du hast den Chrome Browser und alle deine Applikationen laufen im Browser. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Google Docs oder so verwendest, um Texte zu schreiben, das läuft im Browser und das geht ja auch natürlich alles offline. Und
aber ja, okay.
Da könntest also.
Also bei Docs auch?
Docs geht auch offline, okay. Ja.
Interessant.
Also da kommen wir vielleicht doch nachher bei HTML5 dazu, wieso das offline auf einmal geht. Wieso da der Browser nicht sagt, ey, du bist nicht mit dem Internet verbunden.
Ja, also normalerweise, wenn ich auf eine Website gehe und ich bin nicht mit dem Internet verbunden, dann sagt der Browser halt, der sagt dann halt so, ja, hier ist nicht erreichbar, die Website ist nicht erreichbar. Mhm. Wenn ich im Internet bin und das Kabel rausziehe oder mein WLAN abschalte, dann geht es eine Weile gut, so lange bis der Browser versucht, die Seite zu refreshen und sagt dann genauso wieder, ist nicht erreichbar. Bei so Applikationen muss es nicht unbedingt so sein.
Da, im Gegenteil, da ist es sogar eher eigentlich unschön, weil es kann ja mal sein, dass man im Zug sitzt, gerade seine Gmail-Mail schreibt und dann hoch ist das Internet weg, dann will ich ja nicht, dass das dann kommt, oh mein Gott, alle deine E-Mails sind gelöscht, weil du eine Millisekunde nicht mit dem Internet verbunden warst. Das ist ja total dumm. Also das ist so eine Zeichen für mich für Applikation.
Mhm.
Ja, interaktiv, ja. Anwendung, was mit dem ich tatsächlich was arbeiten kann. Ist natürlich immer so ein bisschen schwammig, aber...
Ja, klar.
Und ich glaube, da geht schon ein bisschen der Trend hin, weil für so eine App-Applikation, alles, was ich da wissen muss, ist die Adresse. Wenn ich Gmail benutzen will, dann muss ich nur wissen, auf welche URL muss ich denn gehen, um das zu benutzen und ich muss vielleicht noch einen Browser installiert haben. Aber das haben die meisten Leute. Eine Anwendung auf dem Rechner, da muss ich was runterladen, was ausführen. Unter Umständen habe ich nicht die Rechte dazu, das Programm zu öffnen. Da ist die.
Oder da fehlen irgendwelche Bibliotheken und Abhängigkeiten.
Genau. Irgendwas. Und das ist für den Entwickler auch viel einfacher, glaube ich, weil du hast halt eine Plattform, nämlich die Browser.
Ja, theoretisch.
Ja, klar. Also, klar. Aber es ist für mich bei OMAP machen wir eigentlich auch ausschließlich Webanwendungen, weil es gerade so einfach ist, weil sonst müsste man ja eins für Android bauen und eins für iOS bauen und eins für Windows. Und
ich weiß nicht, ich sehe ja den Trade-off nicht, weil aktuell ist es so, dass du eher noch Anpassungen für den Edge, heißt es ja mittlerweile, bauen musst.
Was ist das? Edge?
Internet Explorer.
Ach so, das heißt jetzt Edge, ja.
Ich genau. Dass du es für Edge bauen musst, dass du es für Chrome bauen musst, für Firefox.
Und also Moment, die Webseiten jetzt, oder?
Ja.
Genau.
Das ist mir noch, also seit 5 Jahren schon nicht mehr über den Weg gelaufen
eigentlich. Man muss ehrlich sagen, es gibt schon Unterschiede zwischen den Browsern. Also, aber die sind dann meistens im Detail. Und dann kann es schon passieren, dass du was baust und auf einmal beim einen funktioniert es, beim anderen funktioniert es teilweise. Aber im Großen und Ganzen halten die sich schon an gewisse Grundregeln.
Also vor 5 Jahren war das ganz, ganz anders. Vor 5 Jahren hat man eine Webseite geschrieben, da hat es nicht in Firefox funktioniert, aber es hat in Internet Explorer funktioniert. Da hat man es umgeschrieben, da war es genau andersrum und dann war man irgendwie frustriert und hat man aufgehört und eine Programme geschrieben.
Da hat man aufgehört und dann irgendwann so einen Banner reingebaut, unterstützt nur den Browser.
Ja, genau.
Schaff den alten ab.
Ja, es gibt ja dieses Browse Happy. Das ist so ein, die Seite, dass wenn dein Internet Explorer, glaube ich, Version 7 oder drunter ist, dann machen viele Entwickler, verlinken auf Browse Happy, wo dann nur angezeigt bekommst, hey, du benutzt einen stark veralteten Browser, installiere doch bitte einen neuen. Weil man muss irgendwann mal sagen, wir können einfach nicht alle modernen Browser unterstützen und noch die von 50 Jahren ist.
Das Problem habe ich auf dem alten Mac meiner Eltern, wo noch macOS 10.5 drauf ist. Und du kriegst einfach keine Software mehr dafür. Da läuft nichts mehr drauf. Und dann denke ich mir mal, so alt ist das noch gar nicht. Aber was?
Ist es nicht auch fürchterlich unsicher, weil es schon seit 2 Versionen nicht mehr gepatcht wird?
Ja, aber ich komme einfach nicht dazu, das zu upgraden. Ganz oben auf meiner To-Do-Liste, ganz oben.
Ganz oben.
Also, vielleicht auch nochmal. Vielleicht sollten wir jetzt mal bei HTML weitermachen.
Ja.
Jetzt haben wir diese Texte. Du hast mich vorhin gefragt, wie baue ich jetzt diese Webseite?
Ja.
Jetzt gehe ich also wahrscheinlich in einen Editor und dann muss ich als erstes mal reinschreiben, hey, alles was hier ist, ist ein HTML-Dokument. Das muss ich dem ja sagen. Mhm. Weil sonst steht der Browser davor und liest irgendwas und okay, verstehe ich nicht. Dann sage ich ihm ganz oben am besten, das ist ein HTML-Dokument. Wie das genau geht, ist, glaube ich, auch nicht so wichtig.
Das wollte ich gar nicht sagen, aber das ist dem Browser, glaube ich, egal, ob du ihm sagst, dass es ein HTML-Dokument ist oder nicht, weil er glaubt einfach für den ersten Moment mal, dass es ein HTML-Dokument ist.
Ja, das kommt auch wieder auf den Browser
rauf. Die sind natürlich sehr klug. Also, da kannst du viel falsch machen und es funktioniert trotzdem, weil die einfach viel klüger sind als man selber. Aber man sollte es am besten sagen, hey, das ist ja übrigens ein HTML-Dokument.
Genau.
Gut. Remix, das ist ein Make-File.
Und dann ist so die Struktur, grob gesagt, ist es so, es gibt ein Head und es gibt ein Body. Alles, was im Body steht, das ist irgendwie sichtbar auf deinem Browserfenster. Und im Head speicherst du meistens noch so Metainformationen, zum Beispiel, worum geht's in der Website, was ist der Titel, zum Beispiel, was wird dann in diesen Tabs bei dem Browser angezeigt, was wird oben angezeigt, was ist da für ein kleines Icon drin, worum geht's, was für Grafiken soll ich irgendwie aus dem Internet einbinden, was für Bibliotheken. Das ist ja nichts, was man irgendwie als Benutzer sieht, so in der Richtung, sondern das sind so Metainformationen über dieses HTML-Dokument. Das kommt alles in den Head. Und in den Body schreiben wir dann tatsächlich rein, jetzt als Beispiel bei dem Bild, würden wir dann reinschreiben, okay, gibt den Body und in dem Body soll es ein Bild geben, also mache ich so ein Image-Tag, wo ich sage, Image, und dann gibt es in diesem Text noch was ganz Wichtiges, das nennt man Attribut. Das ist dann zum Beispiel ein Source-Attribut, also in welchem File-Path liegt dieses Bild. Und dann, Attribute sind immer so aufgebaut, das ist der Attribut-Name und dann kommt ein Ist gleich, dann kommen idealerweise doppelte Anführungszeichen und dann kommt der File-Path und dann wieder doppelte Anführungszeichen zu und das alles in dem Tag drin. Das müsste ich jetzt bei einem Bild, müsste ich dann in so einem Attribut, in dem Source-Attribut sagen, wo liegt denn das Bild. Und dann würdest du das mit deinem Firefox aufmachen, kann man ja mal ausprobieren, und dann würde ein Bild angezeigt werden.
Und die Darstellung von diesem Bild, also das Abholen und das Darstellen davon, das wird alles von dem Browser übernommen.
Genau, also damit habe ich als Webprogrammierer kümmere ich mich nicht drum, wie macht der Browser das jetzt. Das sind tatsächlich dann die Hersteller. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Chrome benutze, sitzen da sehr kluge Leute bei Google, die sich denken, wie machen wir das möglichst effizient, dass es natürlich möglichst schnell funktioniert und möglichst gut. Und das ist aber ein ganz anderer Aspekt. Darum kümmert man sich erstmal nicht. Ja? Also das ist, davon gehe ich aus, dass es funktioniert. Das ist diese Abstraktion.
Das ist sogar eigentlich das Spannende von diesem Web, dass man eigentlich relativ schnell, zumindest früher, relativ schnell einsteigen konnte, indem man halt irgendwie gelesen hat, wie geht das, und danach hat man es ausprobiert und es hat halt sehr schnell funktioniert. wenn man das vergleicht mit zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal C programmiert, das kennt man vielleicht, wenn man das mal versucht hat, man tippt irgendwie ewig rum und probiert irgendwelche Dinge, muss man erstmal irgendwelche Libraries laden,
damit man eine Ausgabe produzieren kann. Ja, was heißt, man tippt rum, erstmal muss man die Konsole finden, wenn man sowas nicht gewohnt ist. Oder du brauchst einen Development Environment, irgendeine Umgebung, in der du entwickeln kannst, dann brauchst du den Compiler, den richtigen. Die brauchen wieder Libraries, da muss alles wieder richtig konfiguriert sein, damit es funktioniert. Und dann musst du da auch wieder Datei, Source Code schreiben, den musst du erst in Programme umwandeln und dann vielleicht funktioniert das, vielleicht aber auch nicht.
Genau, aber wenn du zum Beispiel ein Bild anzeigen wollen würdest,
als erstes C-Programm.
Das ist eigentlich, wo ich drauf hinaus wollte, also dass man mit HTML5 kann man relativ leicht einsteigen und dementsprechend entwickelt das Web sich auch so rasend schnell.
Also ich glaube auch, dass die Einstiegshürden sind relativ gering. Weil
jeder einen Browser hat.
Jeder hat das, was er braucht dafür. Ja. Der Suggis hat wahrscheinlich sogar jeder einen Editor.
Ja, klar.
Und wenn es der Notepad ist.
Genau, und wenn es der Notepad von Windows ist. So. Oder Word, ja. Also.
Kann es TXT speichern?
Ja, das kann es TXT speichern.
Ach, kann das kann es auch. Ja? Aber es kann auch von sich aus HTML-Seite produzieren.
Ja, richtig. Ja,
bitte mach das nicht. Mein Vater hat das gemacht für seine alte Webseite.
Oh, ja, ich habe
keine. Ja, aber es kann keine Apps machen.
Nee, es kann keine.
Noch nicht.
Wobei, ich weiß noch nicht, wie es mit dem aktuellen PowerPoint aussieht.
Aber zum Thema Einstiegshürden, mir ging es persönlich so, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, das Web hat eine andere Hürde. Und zwar, wenn du jetzt sagst, cool, jetzt will ich mir ein Bild anzeigen lassen, das ist relativ simpel. Aber dann will ich den Schritt weitergehen und dann das Schöne, aber auch irgendwie ein bisschen das Schlimme am Web ist, es gibt ganz viele Technologien, die alle miteinander arbeiten. Und wenn ich jetzt was machen will, dann gibt es oft 20 Wege mit 20 verschiedenen Möglichkeiten. Und es ist schwierig, einen Überblick über alle Technologien zu kriegen.
Ich würde sogar behaupten, dass es unmöglich ist.
Also richtig möglich ist es nicht, gerade wenn man heute schaut, da gibt es jede Woche was Neues. Aber was für mich eine große Einstiegshürde war und immer noch ist, das ist, wenn du jetzt sagst, du möchtest eine Website programmieren, dann fängst du mit HTML an und merkst relativ schnell, oh mein Gott, ich brauche ja noch irgendwie was, um dem zu sagen, dass es gut aussieht. Und dann musst du dich da wieder reinarbeiten. Aber das ist an sich ist es wieder schon ein Riesenthema. Und dann bewegt sich noch nichts auf deiner Website und dann sagst du, oh mein Gott, ich will ja, dass sich auch was bewegt auf der Website, dann musst du dich in was Neues reinarbeiten, wo du wahrscheinlich dein ganzes Leben lang drüber forschen könntest.
Ja, und dann richtig interessant wird es, wenn du haben möchtest, dass die Benutzer was reinschreiben können, was interagieren können mit der Website.
Genau.
Und dann wird es richtig, richtig interessant.
Und dann musst du dich darüber beschäftigen, dass auch böse Nutzer auf deine Website
gucken. Ja, die Web Security, das ist natürlich auch ganz interessant. Wollen wir eine kurze Pause machen und uns danach heute mit den Themen
beschäftigen? Ja, ich glaube, die Leute kippen uns gleich weg.
Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt schon Leute, die gerne Länge. Vorhin, das war wohl dann doch keine Künstlerin, sondern eher ein Künstler, was ich.
Das weiß man nie. Es gibt welche, die singen explizit eine entgegengesetzte, behaftete. Was war das Geschlecht? Also, anderes Geschlecht ist behaftete Stimme, als sie selbst sind.
Also deshalb kommt jetzt Musik von einem Künstler / einer Künstlerin / einer Gruppe von Künstlern / was man sich sonst noch so vorstellen kann. Ich hoffe, ich spreche das. Naja, ich spreche es einfach mal aus. Roger Subiranamata und der Song heißt Point of No Return. Thank you. So, und nachdem wir in der Pause ein bisschen über Internet-Explodierer und Edge und so diskutiert haben. Nee, also,
wer. Noch ein kurzer Hinweis: Wir sind live im Studio.
Wir sind live im Studio. Willkommen zurück zu Def Radio, dem discordischen Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm mit dem Thema HTML heute. Und wir haben schon ein bisschen drüber diskutiert, dass die Einstiegshürde HTML zu schreiben nicht so groß ist, dann deutlich ansteigt, sobald man irgendwelche Features drin haben möchte. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist, ich meine, Webseiten zu programmieren, gerade wenn man mal hauptsächlich HTML verwendet und nicht so Sachen wie PHP und weiß der Geier, was es da sonst noch so gibt, oder irgendwelche Ruby oder Python Frameworks oder sowas, sondern wenn man jetzt mal wirklich bei HTML, also wirklich den Webseiten in dieser Markup-Language bleibt, dann kann man damit mittlerweile schon viel machen. Sehr viel machen.
Kann man da mit einem Tee kochen?
Vielleicht, aber wie kommt es denn jetzt zu anderen Leuten? Ja, also ich sehe das bei mir daheim auf dem Rechner, wenn ich das da entwickle, ist es kein Problem, mir das anzeigen zu lassen. Mit meine Webseiten auf meinem Computer, mit meinem Browser, aber wie kommt es jetzt zu anderen Leuten?
Naja, das ist eigentlich relativ einfach. Man muss
ja eigentlich, aber da wird es jetzt eben schon interessant.
Aha. Naja, du kannst anfangen, die Seite Leuten zuzumailen.
Ja, das wird eine interessante Chat-Applikation. Ja, jeder schreibt seine Sachen in den HTML-Code, schickt es dann per E-Mail weiter an den Empfänger. So kannst du dann chatten, ja. Das oder noch besser, da gab es auch irgendwann mal die Leute, die per Überweisung gechattet haben, indem sie mal 1 Cent überwiesen haben an irgendeine andere Person.
Das gibt es anscheinend heute noch. Jemand hat mir erzählt, seine Bank hat ihm was überwiesen, 1 Cent, damit sie ihm sagen konnte, dies und das.
Das ist für die Leute tatsächlich billiger, wenn du zum Beispiel irgendwo einkaufst und deine Überweisung, deine Abbuchung bounce, dann überweisen sie dir ab und zu mal einen Cent und schreiben dann, rufen uns bitte an, sonst schicken wir das Ding an Inkasso weiter.
Aha, voll krass.
Also, gut, wir wollen auf HTTP hinaus.
Ja, und überhaupt auf diese ganze Server-Sache und so. Also irgendwie, theoretisch müsste, irgendwie muss diese Website von meinem Rechner zu deinem kommen.
Ich wollte eigentlich ursprünglich mit dem Witz auf Stallman hinaus, aber gut.
Der meldet sich der meldet sich tatsächlich die Website.
Genau. Also er lässt sie sich von einem Proxy mailen.
Ah, okay.
Das ist eine bekannte Geschichte, die es auf seiner Webseite im Internet gibt. Wie kommt der Webseite zu mir?
Ja.
Von dir?
Genau.
Da gibt es Möglichkeiten. Zum Beispiel könntest du ja deinen Computer direkt als Server einstecken. Aha. Im Internet. Mhm. Und dann weiß ich irgendwie von deinem Server, also irgendwie werden wir wahrscheinlich danach noch drauf kommen, und schick dir eine Anfrage und sage, gib mir doch bitte diese Webseite. Mhm. Und insbesondere gebe ich dir dann einen Pfad. Und das Pfad ist normalerweise der Dateiname.
Also mal als Beispiel, was passiert denn, wenn ich jetzt im Browser gehe und da www.google.de eingebe und dann drücke ich Enter? Das ist ja nichts anderes, wie dass ich irgendwie sage, gib mir mal auf irgendeinem Rechner diese Seite. Aber was passiert denn da?
Du willst jetzt auf DNS hinaus? Höchstwahrscheinlich?
Nee, das ist da. Ich würde eher auf die dann weiter passierenden Sachen. Gut, DNS, okay. Also erstmal muss halt dieses Google.de muss jetzt erstmal
wieder Bits und
in eine Adresse übersetzt werden. Weil Computer haben Adressen, üblich, also IP-Adressen.
Also sind halt irgendwelche Zahlen, Kombinationen,
magischen. Das ist das Erste, was passiert, und darum kümmert sich zum einen der Browser, dein Betriebssystem und dein Provider, so mehr oder weniger, diesen Namen, diese URL, die du da eintippst, in eine Adresse übersetzt wird. Und ab da übernimmt wieder dein Computer und dann fragt er an dieser Adresse eben nach dem Pfad, den du gemeint hast.
Mhm, genau. Und was in dem Fall der Lehrerpfad ist, wenn du google.de eingibst.
Genau, und dann kommt dieses HTTP ins Spiel, nämlich das Transfer-Protokoll, also das
Hypertext-Protokoll.
Ja, Hypertext-Transfer-Protokoll, das dafür dann zuständig ist, diesen Hypertext an mich auszuliefern. Und eigentlich ist es nichts anderes, als dass halt diese Webseite dann übers Internet an den richtigen Empfänger geschickt wird, nämlich denjenigen, der danach gefragt hat.
Wir müssen vielleicht noch kurz sagen, URL ist die Uniform Resource Locator.
Ja. Gut, haben wir das auch erwähnt.
Ja, ja. Jetzt muss ich natürlich wieder eine schwierige Frage stellen und fragen, was denn URI ist.
Aha. Das ist ein Unique Resource Identifier.
Ja, jetzt ist alles klar, oder?
Ja, ich habe nur dieses Verhältnis zwischen den zwei gar niemals verstanden eigentlich.
Aber das ist eigentlich nicht so das, worauf ich raus wollte. Genau. Insgesamt wollte ich eher darauf hinaus, wenn ich mich präsent machen möchte im Internet, was ist dann diese, also die Einstiegshürde, diese Webseite zu programmieren? Okay, das haben wir schon geklärt. Da gibt's welche, die können klein sein. Je nachdem, was ich machen will, kann das auch größer sein. Aber mir ging es jetzt wirklich darum, was muss ich denn dann machen, wenn ich diese Webseite habe? Und üblicherweise möchte ich das nicht auf meinem Privatrechner zur Verfügung stellen, weil zum einen habe ich da so Probleme wie die Provider sehen das nicht vor als Privatperson, dass man Server anbietet. Es ist nicht ganz so einfach. Also daheim an meinem Internetanschluss, an meinem DSL-Anschluss daheim. Also
ich kenne viele Leute, die das damals in meiner Schulzeit gemacht haben.
Ja.
Aber vielleicht geht es heutzutage nicht mehr so einfach.
Es geht, aber die Internetprobleme sehen es nicht gern und so ziehen sich dann zum Teil auch noch irgendwelche Gründe aus dem...
Also du wolltest darauf hinaus, dass man vielleicht sich einen Server mieten sollte.
Zum Beispiel. Oder halt einen Dienst mieten. Also wir können ja mal die verschiedenen Möglichkeiten so durchgehen, was es so gibt. Also zum einen, entweder ich lasse es daheim auf meinem Rechner. Da muss ich irgendwie dafür sorgen, dass der aus dem Internet erreichbar ist. Ist er eigentlich immer. Aber daheim ist es nämlich üblicherweise so, dass sich die Adresse ständig ändert.
Das und das. Okay. Wenn du den tatsächlich offen machst für andere, hast du meistens auch das Problem, dass du dich plötzlich um Angriffe aus Fernost und Fernwest kümmern musst, die plötzlich auf deinem Rechner einfallen. Also
selbst wenn wir jetzt mal diese Angriffe übergehen, selbst dann, sobald du deine Webseite erreichbar machst, wird da Traffic erzeugt und das kann einfach mal locker deine daheim Internetleitung dicht machen. Wenn das jetzt irgendwie eine beliebte Seite wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen da viel drauf passiert, wenn du einen Podcast anbietest und das laden 1000 Leute runter.
Mir war das allergrößte Problem persönlich immer, dass mein Rechner dann immer angeschaltet sein muss. Aber das ist das vielleicht für euch nicht das
große nicht.
Also, ja, aber wenn der nicht an ist, dann habe ich halt das Problem, dass seine Webseite nicht mehr erreichbar ist.
Nee, kannst du Wake und LAN oder sowas machen.
Ja, okay. Freut natürlich okay, den, ja, der dann deine Website besuchen will.
Der wartet dann halt erstmal eine Minute, bis die Website da ist.
Aber das Prinzip ist ja nicht arg anders. Also, was ja viele machen, also das sind ja diese Hoster. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Blog hosten will oder so, dann suche ich mir eine Firma, die das halt professionell macht. Und die haben halt auch letztendlich nur ganz viele Computer dastehen mit ganz vielen Webservern drauf, die alle aus dem Internet erreichbar sind.
Ja.
Und dann lasse ich das halt für den machen. Also das ist was, das kann man natürlich selber machen, aber als Privatperson, wenn man nicht weiß, wie und was, wahrscheinlich geht man erstmal zu so einem professionellen Hoster, der regelt das alles für einen und dem muss man bloß, sage ich mal, die Website geben. Und dann passiert genau das, aber es ist letztendlich nicht arg anders, wie wenn ich jetzt...
Wobei, da gibt es auch Unterschiede. Es gibt welche, wenn man sich das jetzt umschaut, gibt es welche, die bieten einem nur Baukastensachen an. Da schreibt man nichts selber, da klickt man sich das zusammen.
Ja, gut, das ist jetzt die Frage, wie komme ich dann zu meiner Website? Wir haben jetzt gesagt, die Website haben wir.
So. Ja, die haben wir schon. Und ich wollte nur erwähnen, dass es nicht jeder anbietet. Und wenn man halt sich einen aussucht und dann irgendwann feststellt, er bietet einem nur Baukasten an, dann ist es nicht war das nicht die richtige Firma.
Genau. Und das ist oder halt ich muss halt mehr zahlen, dann geht es vielleicht trotzdem. Ja. Da gibt es auf jeden Fall auch verschiedene Abstufungen, bis hin zu, du hast den komplett eigenen Rechner, um den du dich komplett selber kümmern musst, aber der steht bei denen. Und du loggst dich entfernt darauf ein und administrierst den dann von daheim aus.
Früher habe ich mich immer gefragt, wozu will man das?
Also ich finde es ganz angenehm, das zu haben.
Ja, mittlerweile finde ich es auch angenehm, aber damals, als ich angefangen habe, war so, wozu brauche ich das? Ich möchte doch nur irgendeinen Server, der mir HTTP ausliefert.
Ja, der kann dann halt mehr, du kannst halt eigene Sachen mitmachen. Aber darum geht es gar nicht. Und dann kannst du zum Beispiel auch so machen, wie dir so Domains aussuchen oder mieten. Das bieten die meisten von den Hostern dann eben gleich mit an, dass die sich darum kümmern, dass dein Service auch unter einem entsprechenden Namen erreichbar ist. Du kannst dir welche mieten, dann sind das mal bessere. Manchmal gibt es auch welche kostenlose. Da ist dann vielleicht noch der Name von dem Anbieter noch zusätzlich mit drin oder so. Mhm. Da gibt es auch wieder alles Mögliche. Genau, darauf wollte ich raus und jetzt kann man wieder zum HTML selber zurückkommen. Oder?
Ja, nee. Von mir aus. Mhm. Wir haben ja schon ein paar Mal angesprochen, dass der Browser jetzt irgendwie magisch weiß, was er mit diesem Image-Tag machen muss und was er mit diesem Paragraph machen muss und sonst wo. Jetzt fragt man sich vielleicht, gerade wenn man was Komplexes wie irgendwelche Internetgeschäften wie Gmail oder Facebook oder so anschaut, wie würde das denn alles funktionieren? Wie weiß der Browser, dass er so viele Dinge gleichzeitig machen muss und wie kommt er da drauf? Und da kann man sich wahrscheinlich schon vorstellen, dass da irgendwie so ein Standard gibt. Und das ist, glaube ich, das, was HTML ist, dementsprechend. Nur gibt es nicht nur HTML. Wir haben ja ein paar Mal schon das Wort HTML5 fallen lassen. Es gibt noch viele andere Varianten. Und für mich war ein der Einstiegshürden damals, also länger her, wo ich es in die Schule gelernt habe, dass es so viele verschiedene HTMLs gibt, dass ich nicht mal wusste, welche Standard ich eigentlich lesen sollte, damit ich das irgendwie bauen kann.
Ja, generell wäre es sozusagen, hätte ich gesagt damals, wäre egal gewesen, Hauptsache du hältst dich an diesen einen Standard. Aha. Das hat halt nur einen Nachteil gehabt, dass bestimmte Standards bestimmte Sachen nicht unterstützen. Ich meine, als das Web anfing, hätte jeder gesagt, zu YouTube gesagt, was zum Teufel ist das, braucht niemand, wird die Leitung zumachen, wir brauchen keine Videos. Was sind das überhaupt, Videos? Mhm. Videos, ja, genau. Waren damals, wenn überhaupt, auf Kassetten.
Ja, VHS-Tapes und so.
Ja.
Genau.
Und demnach hat man sich damals nicht drum gekümmert und ist auch nicht definiert. Und dann gibt es dementsprechend Versionen,
die es wieder können. Wenn du sagst Versionen, also ist es dann so, dass es einfach weiterentwickelt wurde und manche einfach nur ältere Versionen verwenden? Oder hat sich das wirklich so aufgespalten, dass du sagst, es gibt wirklich unterschiedliche HTML-Versionen, die nicht miteinander kompatibel sind.
Auch, das ist das Schlimme.
Das ist was, gibt's das Allerschlimmste. Da so? Also da gibt es HTML, das normale, reine sozusagen.
Die reine Lehre.
Es gibt, ja, Moment, eigentlich ist es rein, nämlich
XHTML. Genau, eigentlich ist es rein, nämlich XHTML, ja.
Also XHTML ist eine Zusammenfügung von XML und HTML. Vielleicht klommen wir da noch drauf. Und es gibt noch ein paar andere Varianten.
SGML.
SGML, oh je.
Ja, das war aber einer der großen Einflüsse, die HTML4 gebaut haben.
Ich glaube, es gab noch einen wichtigen Namen, den fällt mir gerade nicht ein.
Okay, was wird denn jetzt so großteils benutzt?
Also, aus meiner Erfahrung, XHTML ist heutzutage, findet man, glaube ich, in Java viel.
Okay.
Wenn ich irgendwelche so Java Enterprise Sachen mache, das läuft alles über XHTML. Aber ich schreibe da XHTML und dann kommt HTML5 raus. Also, ich würde schon sagen, HTML5 hat sich erstmal durchgesetzt. Mhm. Und alles, was du heute im Internet siehst, alles Moderne, ist schon HTML5.
HTML5 ist jetzt noch gar nicht so alt, oder?
Ja, Moment, ich habe es auf dem Kopf.
Oder? Mir ist es immer noch unklar, ob das jetzt schon endlich fertig ist oder nicht.
Also für mich ist es auch noch so was ganz, also es ist jetzt so das Neue, was in ein paar Jahren dann irgendwann mal...
Genau. Ich habe da mal diese Grafik gesehen, da siehst du dieses HTML5-Logo und da ist mit einem Strick ganz viel rangebunden und es sieht sehr chaotisch aus und eher wie so ein großer Müllhaufen, weil ich habe das Gefühl, es wird halt viel als HTML5 verpackt, was vielleicht man auch so anders sagen könnte. Deswegen wird vielleicht HTML5 auch nicht fertig sein, weil immer jemand noch kommt, hey, das wäre ganz cool, lass uns das doch noch reinbauen und dann sagen die auch, das packen wir noch dazu. So habe ich zumindest den Eindruck.
Da sind wir jetzt auf jeden Fall mal in der modernen Zeit angekommen, vielleicht bleiben wir dann den Rest der Sendung wahrscheinlich jetzt auch mal so in die Richtung, weil das ja auch der Titel der Sendung ist, zumindest auf der Website. Was ist denn da jetzt der Unterschied zur bisherigen Version? Warum braucht es die neue Version?
Ja, wir haben vorhin schon ein Beispiel gemacht. Zum Beispiel Videoanzeigen. Das
Das war lange tatsächlich Zeit. In 4 nicht einmal wirklich definiert, das wurde auch nur krude reingehackt.
Genau, da gab es halt dieses Flash-Plugin zum Beispiel.
Ja, yeah, das war auch nie richtig definiert. Das war irgendwie, ja, wir binden irgendetwas ein und dann war das irgendwas, vielleicht ein Flash-Player, der Videos einbindet.
Oder ein Java-Player, der Videos abgestreamt
hat. Oder vielleicht sogar, einige haben sogar direkt das Video versucht einzubinden, was auch vielleicht funktioniert hat.
Ja, das hat man früher immer mit Audio im Hintergrund von Websites gehabt. Also Ende der 90er irgendwie war es halt hip, im Hintergrund von seiner Webseite ein Audio-Sample zu haben.
Jetzt gibt es immer noch hin und wieder mal und ich bin immer so verwirrt, wenn dann plötzlich Geräusche aus meinem Rechner kommen.
Ja, genau. Und jetzt gibt es das wieder, weil jetzt ist es nämlich endlich standardisiert mit HTML5. Da also gibt es nämlich das Audio-Tag.
Sprich, bisher haben sich irgendwelche externe Programme drum gekümmert, diese Funktionalität in Webseiten hinzuzufügen und entweder jetzt macht es der Browser oder wie verstehe ich das? Es war
browserspezifisch bis vor
Okay, also manche Browser konnten das, bei manchen haben das irgendwie als Plugins dann noch hinzugefügt, manche konnten es gar nicht und jetzt ist es im Standard, sprich jetzt muss es der Browser können, Videos abspielen, verstehe ich das richtig?
Genau, das ist auch so mein Verständnis davon.
Okay, wie spiele ich denn, wie gebe ich deine zum Video in den, funktioniert das genauso wie im Bild?
Das funktioniert tatsächlich genauso. Okay. Also es ist recht simpel. Du machst halt so ein Videotag und dann gibst du den Pfad zum Video an.
Und dann hat sich die Sache gegessen?
Genau. Das ist ein Einzeiler im Vergleich zu, was eigentlich so Java Player, ich weiß nicht.
Oh Gott. Dauert ja nur 100 Stunden, das aufzusetzen.
Theoretisch, wenn du für den Firefox damals HTML4 geschrieben hast, war das ein Einzeiler, weil es nur ein Embed war und du warst fertig. Damit es im Internet Explorer auch funktionieren konnte, musstest du noch einen Wrapper-Code von 6 Zeilen schreiben. Bis auf eine Copy-Paste.
Also, ich glaube auch zu dem HTML5, viele Sachen, die man früher so getrickst hat oder irgendwie vorgegaukelt hat, so mit Flash Player, mit die ganzen Plugins, was man so mal irgendwie ungern runterlädt, Silverlight oder alles Mögliche, das gibt es jetzt alles. Oder das so nach und nach kommt das alles so, wo die Leute sagen, hey, das machen wir einfach mal standardmäßig dazu. Das soll gut erreichbar sein, weil im modernen Web gehört es einfach dazu, Echtzeit-Messaging zu haben oder Videos anzuschauen. Das gehört halt einfach dazu. Wir bauen das direkt ein. Und das passiert ganz viel. Dass solche Sachen wie Videos abspielen, Audio abspielen, jetzt standardisiert sind, einfacher zu erreichen. Die große Schwierigkeit ist da, wir haben vorhin drüber geredet, dass es in der Praxis ist es nicht ganz so einfach, weil wir haben ja nicht nur einen Browser, sondern wir haben ja viele Browser.
Ja, hunderte.
In vor allem 100 verschiedenen Versionen.
Ja.
Und die haben alle eine gewisse Meinung zu manchen Sachen, dass die einen sagen, das finden wir gut, das machen wir. Die anderen sagen, das finden wir nicht gut, das machen wir nicht.
Oder wir wollen nicht irgendwann Geld verlangen müssen für dieses Feature, weil wir eh kein Geld haben.
Genau, und das eine ist wichtig, das andere ist unwichtig. Was die anderen ganz wichtig sehen, das machen sie zuerst. Was die anderen als ganz unwichtig sehen, machen sie zuletzt, obwohl es vielleicht ein großes Feature ist, was man gerne benutzen würde.
Ja. Das andere Spannende am Web ist, dass es sich eigentlich so in die falsche Reihenfolge entwickelt hat, um mal so zu sagen. Also bei normalen Standards ist es so, es wird ein Standard geschrieben von irgendwelchen Leuten, die Internet Engineering Gruppe zum Beispiel, die irgendwie sagt, ha, wir standardisieren jetzt irgendwelche Netzwerkprotokolle und danach werden die implementiert. Also es gibt vielleicht ein paar Demos, die irgendwie zeigen, es geht und danach sagen sie, oh ja, schau mal, es geht, jetzt implementieren wir es. Und im HTML ist es eigentlich immer genau in die andere Richtung gewesen, nämlich man hat jeder Browser irgendwelche Features implementiert gehabt und nachdem die dann implementiert wurden, 3 Jahre später ist es dann irgendwie in so einen Standard reingekommen.
Sie haben es ja versucht mit XHTML, es andersrum zu machen, aber irgendwie haben die Browserhersteller allgemein, das hat doch schon vorher schon so funktioniert, wir machen da nicht mit. Weswegen XHTML unter anderem auch gescheitert ist. Was ich meiner Meinung nach echt schade finde, aber
ja, da gibt's vor.
Aber ich glaube, da kann man sehr lange Religionskriege darüber führen.
Also, ich sehe das schon auch so. Das Web ist sehr dynamisch. Da passieren Sachen, da wartet keiner, bis irgendjemand sagt, wir brauchen jetzt das, sondern da hat dann halt jemand Lust und macht es. Und manche Sachen bewähren sich. Zum Beispiel, was sich in letzter Zeit so ein bisschen bewährt hat, das war eigene HTML-Tags zu schreiben. Also man hat natürlich diesen Satz an vorgeschriebenen Video, Audio, Paragraph, Link, Bilder, Überschrift, solche Sachen. Aber irgendwie wie es in anderen Programmiersprachen auch ist, dass ich ja, sage ich mal, wild Module ein- und ausladen kann und wenn ich mal das brauche, lade ich mir das dazu, ohne es jedes Mal selbst machen zu müssen. Könnte man sich auch überlegen, komm, wir machen mal ein HTML-Tag und laden das rein und das kann ich dann auf all meinen 1000 Webseiten verwenden, da wo ich es halt gerade brauche. Das ist nichts, was irgendwie der Standard gesagt hat, das müssen wir jetzt machen. Nein, das haben sich dann halt die Leute gedacht, hey, das, so wollen wir das, wir machen das. Und dann haben die, glaube ich, später gemerkt, ja, das machen ganz viele, lass uns doch mal darüber nachdenken. Und so läuft es, glaube ich, bei ganz vielen Web. Das, es wird gebraucht, es wird dann gemacht und dann am Ende wird gesehen, oh, war eigentlich eine gute Idee, machen wir weiter. So. Mhm. Und dann rücken auch die Browser nach, implementieren das für ihre Browser. Das ist sehr dynamisch. Das ist ja auch ein bisschen die Geschichte von diesem HTTP-Protokoll. Soweit ich mich erinnern kann, war das genau so, dass dieses HTTP-Protokoll immer, da gibt es ja diese, das war immer 5 Schritte hinten dran. Der offizielle Standard, der dann so draußen war, da gab es schon 20 Funktionen mehr, weil die Leute natürlich viel mehr gebraucht haben und viel schneller im Implementieren waren als die anderen im Dokumentieren. Das ist halt das Internet, da geht es halt recht schnell. Das machen ganz viele Leute, passiert recht viel.
Mhm. Ja, und dementsprechend hat HTML5 sich auch immer weiter erweitert. Es ist auch sehr lange in Standardisierung gewesen. Jetzt ist es, wenn ich das hier richtig sehe, Oktober 2014 tatsächlich so ein bisschen stabil geworden und hat es relativ viele Features, die irgendwie standardisiert sind. Jetzt habe ich so eine HTML-Seite, wo meine ganzen Elemente drin sind. Also vielleicht habe ich ein Video, ich habe ein Bild, ich habe eine Überschrift, ein bisschen Text auch noch. Wie kann ich das, wie stellt der Browser das jetzt dar? Weil ich übergebe das dem jetzt und wie weiß er jetzt, wo zum Beispiel meine Überschrift stehen sollte und wo das Video stehen sollte? Und wenn ich jetzt das Video über oder unter den Überschrift haben will, wie mache ich denn das?
Also wichtig ist dazu sagen, dass HTML, das ist semantisch. Also mit HTML verleihe ich einem Text eine Bedeutung. Da sage ich, das ist jetzt die Überschrift. Ich sage nichts über die Überschrift. Ich sage nicht, sie soll grün sein, sie soll rot sein, sondern ich sage, das ist eine Überschrift, das ist der Paragraph, das ist der Artikel und das ist eine Adresse.
Aber ich kann das doch sagen, dass sie grün ist oder blau,
genau,
oder irgendwas.
Das ist aber sozusagen die, das nennt man dann Style Sheets oder da, das ist dann.
Macht man heute so, ja.
Genau,
das aber macht man heute. Aber in HTML selber geht das nicht
doch,
mehr.
Es geht, aber nicht, man sollte es nicht machen.
Man soll es nicht mehr tun. Es fliegt auch, soweit ich gesehen habe, fliegt es auch aus dem HTML5 tatsächlich raus, also im Vergleich zu 4.
Aha. Okay, also bis.
Die Sache ist, das ist, du kannst es in deinen HTML-Code reinschreiben, aber du schreibst da, also so würde ich das sagen, du schreibst kein HTML, sondern du schreibst dieses CSS. Mhm. CSS ist die, sag mal, die Beschreibung für das Aussehen der Seite. Ja? Ich kann die gleiche Seite auf 100 verschiedene Seiten, Arten aussehen lassen. Ja? Ich kann, und sie hat den gleichen semantischen Inhalt, aber sieht komplett anders aus. Ja. Das ist eben dieses CSS. Mhm. Da geht es aber um Aussehen der Website. Das kann ich natürlich direkt in so einen HTML-Text reinschreiben. Ich kann es aber auch in eine extra Datei haben und sagen, hey, nimm mir dein Aussehen von da.
Okay.
Aber HTML hat an und für sich nichts mit Aussehen zu tun.
Okay. Also die Aussage ist dann, wenn man es richtig macht, kann man jede Zeitung dazu bringen, auszusehen wie die Bild-Zeitung und die Bild-Zeitung auszusehen wie die normale Zeitung.
Genau. Da gibt es doch so eine Geschichte
für. Steht aber immer noch der gleiche Schrott drin.
Ja.
Also für die Leute, die Fefe lesen, die kennen das bestimmt, da gibt es irgendwie so Botten und da kann man sich einen CSS einladen und jemand hat natürlich ein CSS gebaut, das der Fefe-Einträge nimmt, also das ist ein Bot und das sind eigentlich leere HTML-Seiten, nicht leer, also nur Text. Und wenn man hier dem so ein CSS gibt, dann baut er das um und es gibt ein CSS, die genau wie der Bildseite aussieht. Ich weiß noch nicht, wo er sich den Bild auch heute, aber.
Genau, also Aussehen, CSS, semantischer Inhalt, HTML. Oder Markup. So. Mhm. Und ja, jetzt kommt ja noch was Drittes. Das ist dann eben Verhalten. Verhalten der Website. Das ist dann eben dieses berühmte JavaScript, was nichts mit Java zu tun hat, aber halt einfach so.
Ja. Ist das Teil von. Wie ist denn das eigentlich? Ja,
das ist eine
CSS?
Gute Frage.
Ist das Teil von dem HTML-Standard oder ist das noch was Eigenes? Und wie ist
mit
das
CSS
mit JavaScript?
Java? Das ist ja dieses ECMA.
Also, okay. Lassen wir uns mit CSS anfangen. Genau. Weil das steht nämlich CSS. Hier schön in unser Übersichtsbild, das wir bestimmt auch noch in den Shownotes reinpacken werden. Ja. Da steht nämlich HTML so in der Mitte und außenrum stehen die ganze Related Technologies. Das sind ganz, ganz viele, die wir heute nicht ansprechen werden. Ein der wichtigen davon ist aber CSS. Also CSS wird von einer anderen Organisation standardisiert. Weißt du, wer das ist? Weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist es nicht direkt mit der Standard verbunden. Das heißt, es gibt einen Standard, der nur Aussagen trifft über was bedeutet die einzelnen Elemente in dieser Textdatei. Aber es sagt nichts darüber aus, wie das dann am Ende aussieht. Und dieses Aussehen wird rein aus des CSS aufgebaut. Und das CSS ist getrennt davon spezifiziert. So gesagt ist es aber so, dass man normalerweise das neueste CSS nimmt und man schreibt es natürlich beide gleichzeitig, aber offiziell ist es voneinander getrennt. Und das gleiche geht eigentlich für JavaScript, so wie ich das verstanden habe. Das kommt ursprünglich aus ECMAScript. Weißt du die genaueren Hintergründe davon?
Ich weiß nicht die genauen Hintergründe, aber es gibt da einen Chaos Radio Express Podcast über JavaScript, der ist sehr interessant. Derjenige, der da über JavaScript erzählt, der kennt sich sehr gut aus und die gehen auch ziemlich auf die Geschichte von JavaScript ein. Ist eigentlich ganz interessant. Vielleicht, wenn es einen da genauer interessiert, kann man da mal reinhören. Das Ding hat eine ziemliche Geschichte hinter sich, da gibt es auch sehr viele Kriege. Was man über JavaScript sagen kann, ist, es ist eine sehr bekannte Programmiersprache und es können extrem viele Menschen, weil das ist einfach so die meist programmierte, so hat man zumindest den Eindruck, und ich denke auch Statistiken zeigen das, dass es einfach eine Sprache ist, die sehr viele Leute machen.
Und was ist denn so das einfachste Beispiel, wozu ich JavaScript brauche, wenn ich so eine einfache Webseite habe?
Also zum Beispiel diese Pop-Up-Fenster.
Ah, die Pop-Up-Fenster.
Da kann ich zum Beispiel so ein Alert und dann mache ich in den Klammern Hallo Welt und dann in dem Moment, wo das JavaScript ausgeführt wird, kommt dann ein Pop-Up-Fenster, wo ich dann wegklicken muss.
Also ich habe hier so eine Statistik auf langpop.com, die Programming Language Popularity Statistiken. Hier last update 25. Oktober 2013, also schon anderthalb Jahre her, also schon ein Weilchen her. Und da ist C noch an der Spitze, dicht gefolgt von Java, PHP und anschließend JavaScript von der Beliebtheit her.
Genau. Aber ich glaube, einer der Gründe, dass ich es auch gefragt habe, was ich gerade fragte, ist, dass viele nicht mal wirklich wissen, dass sie JavaScript schreiben, wenn sie das tun. Echt? Sie kopieren ja irgendwas, das Einbetten von einem YouTube-Video ging früher über so ein Embed und da war auch irgendwas wie JavaScript.
Ja, das JavaScript drin. War für den Explorer.
Das mag sein, ja. Aber man verwendet halt JavaScript, obwohl man sich eigentlich gar nicht bewusst davon ist.
Ja, aber du hast gerade vorher dieses Alert-Ding gesagt. Das ist so ein Grund, wieso ich JavaScript nicht mag, weil dann jeder dahergelaufene Anfänger daherkommt, seine Seite mit Alerts vollploppt und du einfach erstmal beschäftigt bist, diese Dinger wegzuklicken.
Das ist heutzutage kein Problem mehr. Das hat man aber früher als Schüler mal gemacht.
Ich find's in Ordnung, wenn eine Webseite, auf der ich arbeite, mich davor warnt, dass mein Progress möglicherweise weg ist, wenn ich die Seite verlasse. Ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn halt jede Spam-Seite daherkommt und sagt, hey, lies es dir unbedingt noch durch, bevor du weggehst, dann ist das für mich schon ein Grund, das wieder nicht zu haben.
Ja, vielleicht so als Beispiel, was dieses JavaScript, also man könnte jetzt in HTML, wir machen jetzt mal einen Button und dann haben wir so eine Seite und da ist ein Knopf, den kann man drücken. Und dieser Knopf sieht standardmäßig wie dieser typische Button aus, den man so kennt. Und jetzt könnte ich in CSS, also der Designsprache, könnte ich sagen, wie soll dieser Button aussehen. Und wenn ich aber dann nichts weiter mache und auf den Button klicke, passiert halt rein gar nichts, weil ich habe ja nicht gesagt, was passieren soll. Mhm. Und solche Geschichten könnte ich zum Beispiel mit JavaScript dann programmieren und sagen, wenn du auf den Button drückst, dann macht die Überschrift rot.
Könnt ihr aber auch was anderes machen.
Dann könnte ich was?
Ich könnte auch eine andere Programmiersprache nehmen als JavaScript.
Nicht? Nein. Ich glaube nicht, weil JavaScript nämlich so der einzige Sprache ist, die tatsächlich auch von diesen Browsern ausgeführt werden kann.
Die im Browser direkt läuft.
Du kannst ein Subset von JavaScript nehmen, das dann anders heißt, aber es ist genauso.
Darum geht es mir gar nicht. Okay, ja, gut.
Du kennst das auch ganz altbekannt mit irgendwelchen Forms machen, die dann irgendwo hinschicken, aber dann lädt die Seite halt neu.
Ja, das ist, aber wir sind ja jetzt eher so im heutigen Ansatz. Ja, machen wir noch eine Pause?
Ja.
Okay. Und zwar, du hast Musik. Ja, ich habe Musik. Und zwar von Dalius Music, Going Back to You, 1, 2, 3, 4.
Thank you.
Radio hier auf Radio Free FM und dem Thema HTML in Klammern 5. Mhm. Da sind wir jetzt auch angekommen dabei, beim Thema HTML 5. Wir haben hier, falls ihr euch darüber gewundert haben solltet, was da für ein Geklatsche und sowas im Hintergrund ist, da werden leider nicht wir angefeuert, sondern hier am Fenster des Radio Free FM Studios führt die Rennstrecke des Ulmer Stadtlaufs entlang und
der findet ab 2:30 statt. Dementsprechend ist es auch schon eine Stunde relativ laut.
Genau, also laufen gerade ein paar Läufer draußen
rum. Vom Radio hast du es noch irgendwie anders formuliert, glaube ich. Du hattest gesagt, einmal ums Radio.
Ja, einmal ums Radio geht es. Das ist nämlich tatsächlich so, wenn wir nachher in so einer halben Stunde fertig sind mit der Sendung, werden wir etwas Schwierigkeiten haben, hier rauszukommen. Zumindest war das die vergangenen Jahre immer so. Mhm. Weil es werden immer mehr Läufer. Ich glaube, keine Ahnung, irgendwie kommen da mal irgendwelche hinzu und dann ist es manchmal. Und die Strecke geht halt tatsächlich um das Studio herum. Und es gibt keine Möglichkeit, das Studio oder den Bereich der Innenstadt zu verlassen, ohne diese Rennstrecke zu kreuzen. Aber das werden wir schon schaffen und wenn nicht, dann bleiben wir halt da bis zur nächsten Sendung.
Nee, das geht nicht. Was? Ich wusste vielleicht ein, aber müssen wir mal nachher mal schauen, ob das geht.
Bist du durch die Kanalisation oder was?
Wir können auch einen Hubschrauber kommen lassen.
Oder das, ja.
In beiden Fällen müssen wir trotzdem die Rennstrecke kreuzen.
Genau.
Es gibt auch, also falls ihr, wir haben es am Anfang irgendwie ein bisschen vergessen zu erwähnen, aber falls ihr irgendwie Fragen habt oder was anmerken wollt, dann bietet sich dafür unser IRC-Chat an. Und zwar sind wir auf dem IRC-Server des Bürgernetzes, der da lautet irc.in-ulm.de und sind da im Channel Raute Dev Radio. Falls ihr keinen IRC-Client habt, dann nutzt doch einfach das Web-IRC, nämlich das webirc.in-ulm.de. Da könnt ihr einfach mitmachen und mit uns chatten, live hier im Studio. Oder, falls ihr anrufen wollt, wäre das die Telefonnummer von FreeFM 0731 938 6299. Und wir machen jetzt weiter. Stehen geblieben?
Sollen wir einfach mal ein bisschen über neue HTML5-Sachen reden? So mal ein bisschen, es gibt ganz viel, es ist mal unbedingt. So Schritt für Schritt kurz.
Wir hatten schon die Videos, wir hatten schon...
Genau, wir hatten Videos, Audios, ja.
Jo, dann machen wir da jetzt weiter. Hast du da Beispiele?
Ja, also zum Beispiel gibt ja ganz viel. Also CSS 3 zum Beispiel, Sachen, schöne Sachen, die man machen kann, Animationen. Früher musste man Animationen immer per JavaScript einbinden. Heute können wir Animationen auch per CSS definieren.
JavaScript, du hattest da vorher noch die Anmerkung dazu, das haben wir noch in der Pause diskutiert, dass es ja etwas ist, was im Browser läuft und eben nicht auf dem Server, wie zum Beispiel PHP oder andere.
Der Trend dazu geht auch auf den Server heutzutage, JavaScript zu schreiben, aber das ist nochmal eine ganz andere Sendung.
Genau.
Ja, da können wir eine Sendung drüber machen.
So klassischerweise ist es eben clientseitig, nämlich bei dem die Website angezeigt wird, da läuft auch das JavaScript. Und das unterscheidet es eben so ein bisschen von anderen Sachen, wie zum Beispiel Server-Side Includes oder was es da auch alles gibt, was eben auf dem Server die Webseite verändert und Einfluss darauf nimmt. PHP ist nämlich auch so eine Sache. Man kriegt als Client nur das Ergebnis vom PHP, nicht den Code. Ja, genau, nicht das Programm.
Genau.
Nur das Ergebnis.
Also es gibt im Web zwei Möglichkeiten, um eine Webseite dynamisch zu bauen. Die eine Möglichkeit ist, das auf dem Server zu machen, also jedes Mal eine neue HTML-Seite zu schreiben, beziehungsweise automatisch zu schreiben mit Sprachen wie PHP. Oder auf der Client-Seite, also in dem Browser selbst, irgendwelche Dinge zu verändern. Und das war auch der Hauptgrund, dass es eigentlich nur JavaScript gibt, was einzige Sprache, der irgendwie im Client ist, weil das der einzige Sprache ist, die ja so ein Browser kann.
Ja, also mit zwei Möglichkeiten meinst du das, so abstrakte Möglichkeiten.
Genau.
Im Detail, wenn man sich dann wirklich für eine Sprache und Features und entscheiden möchte, dann gibt es natürlich hunderte bis tausende von Möglichkeiten.
Ja.
Ja, aber eigentlich wollten wir jetzt zu HTML5 Beispiel-Dingens kommen.
Also, wir haben, glaube ich, ganz am Anfang noch halt so diese Offline-Funktionalität angesprochen. Früher konntest du halt nichts im Webbrowser eigentlich speichern. Also, es gibt ja vielleicht diese Cookies. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, aber was HTML5 jetzt gemacht hat, das ist so eine Art Local Storage. Heißt, ich kann jetzt tatsächlich Daten bis zu ungefähr, ich glaube es sind 4 oder 5 MB auf dem Client speichern. Also im Browser, der speichert das für mich auf der Festplatte des Benutzers. Ermöglicht zum Beispiel ganz viele Offline-Apps, die dann solche Informationen speichern und dann machst du deinen PC aus und dann machst du die Website wieder auf und dann siehst du, dein Text steht immer noch dran. Das war dann höchstwahrscheinlich, hat das der Programmierer in den Local Storage geschoben. Gibt es jetzt halt mit HTML5. Also solche Kleinigkeiten haben sich die Leute einfallen lassen, das wäre einfach praktisch für Applikationen, das reinzubauen. Und solche Kleinigkeiten dreht sich eigentlich immer.
Haben sie sich das tatsächlich direkt von Flash genommen? Also Flash hat
so ein
ähnliches Mechanismus gehabt. Also für die, die es nicht wissen, Flash hat eine Programmiersprache, der heißt ActionScript. Das ist eigentlich fast genau wie JavaScript. Und die haben auch diese Local Storage. Und wenn man früher halt im Browser irgendwelche Spiele gespielt hat, dann kennt man das wahrscheinlich. Wenn man den Browser zumacht und neu aufmacht, dann kann man weitergeben, wo man aufgehört hat, in die meisten Spielen. Und das hat halt genau mit diesem Local Storage funktioniert. Und irgendwann hat man festgestellt, das wäre doch auch für meine Webanwendung ganz gut. Und da hat man irgendwie so hingefrickelt, dass man mit JavaScript diese Flash Storage zugreifen konnte und dann wieder hin und her. Und das war eine Frechheit eigentlich und deswegen hat man jetzt HTML5 Storage eingebaut. Was eigentlich ziemlich angenehm ist. Man kann jetzt plötzlich seine Webanwendung sogar serverseitig speichern. Es gibt auch ein paar Skeptici, also das muss man schon bestätigen, dass es ein Problem ist, nämlich mit diesem Storage kann man auch relativ einfach versuchen, Browser wiederzuerkennen. Aus dem Grund ist es auch meistens so, dass wenn der Webanwendung diesen Storage verwendet, dann kriegt man normalerweise so ein Pop-up, der sagt, hey, pass auf, der will was auf deine Festplatte speichern. Soll ich das erlauben? Das ist so...
Nicht unbedingt, aber...
Okay. Also ich kenne das eigentlich, das ist auch das, wo ich weiß, dass es überhaupt gibt. Dass ich das immer über den Weg gelaufen bin. Aber vielleicht habe ich irgendwelche komische Firefox-Optionen angeschaut.
Vielleicht meinst du diese
Firefox-Option oder war das so eine eingebettete Sache, die, glaube ich, nach deutschem Recht aktuell sogar nötig ist? Vielleicht sogar
EU-Recht.
EU-Recht. Du meinst vielleicht die File-API? Also die Möglichkeit, wirklich Dateien zu schreiben?
Nee, ich glaube, ich meinte den Local Storage. Aber vielleicht habe ich das falsch im Kopf. Aber wir können auch mal ein anderes Beispiel ansprechen. Oder hast du es gerade bereit? Was macht denn die File-API? Kann ich damit direkt auf Dateien auf der Festplatte zugreifen? Ist es dazu gedacht? Oder ist es eher so dazu gedacht, als ich will eine Datei speichern? Und das heißt, ich erlaube dem Nutzer in meine Anwendung zu klicken und danach kann ich ihm eine File ausgeben oder ist es wirklich direkt auf der Festplatte schreiben?
Also hier steht so grob drin, das ist eigentlich dazu gedacht, um tatsächlich Dateien auszusuchen, von der Festplatte hochzuladen und deren Daten zuzugreifen.
Okay.
Sozusagen ein File-Objekt im Browser zu haben.
Okay, also das ist das, wie diesen Drag-and-Drop von Gmail implementiert wird?
Zum Beispiel.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob die das so implementieren, aber das könnte man dazu zum Beispiel verwenden.
Okay.
Die Sache ist, sowas muss man natürlich aufpassen, weil du natürlich eigentlich nicht möchtest, dass die Website Zugriff auf deine Files hat. Ja. Und deswegen ist das alles, also da muss man aufpassen. Es ist
da gibt es so ein paar Security-Bedingungen, aber die lassen wir, glaube ich, für eine andere
Sendung. Ja, ich glaube, wir planen mal vielleicht eine Web-Security-Sendung, weil da ist einfach so unglaublich viel, worüber man reden müsste.
Genau.
Das können wir jetzt einfach nicht anfangen.
Ja, das andere Sachen, was vielleicht interessant ist, das sind so für Smartphones, diese Geolocation-API oder die Kamera-APIs, du kannst heutzutage halt auch im Browser deine Position abfragen. Mhm. Da kannst du ihn fragen, hey, der gerade auf der Website ist, wo befindest du dich denn gerade?
Das fragt mich mein Desktop-Browser ja auch immer.
Mhm. Der
ich verbiete das eben immer, aber wenn ich es ihm jetzt erlauben würde, wie würde der das denn feststellen wollen? Anhand der IP oder?
Ich würde schätzen, ich glaube.
Ich glaube auch,
anhand,
ja.
Anhand der IP und anhand deines WLANs, genau. Falls Google mal jemals durch deine Straße durchgefahren
ist
und dein WLAN, dein WLAN mit.
Aber mein Desktop ist
per LAN angeschlossen. Dafür ist mein WLAN zu neu.
Ja, aber sie können das tun zum Beispiel.
Also diese Geolocation, damit kannst du halt zum Beispiel auf GPS auf deinem Handy zugreifen.
Mhm. Ja, das ist natürlich das Tollere davon. Ja.
Oder was ich letztens gesehen und gemacht habe, war ein QR-Code-Reader auf der Website. Also jeder kennt natürlich die QR-Code-Reader-Apps, aber du kannst halt auch über deinen Browser QR-Codes lesen und schreiben. Mhm. Und dazu musst du aber Zugriff auf eine Kamera haben. Mhm. Das geht auch mit
HTML. Der Browser. Also üblicherweise haben wir jetzt am Browser Zugriff auf die Kamera.
Genau,
also
über eine Webcam zum Beispiel. Mhm, ja. So kannst du halt auch relativ leicht inzwischen mit HTML5 Videochat implementieren. Deinen eigenen Videochat könnte man machen.
Stimmt, Hangouts macht das irgendwie so, gell? Hangouts kann das, glaube ich.
Ach, ist das, warum Hangouts so fürchterlich langsam ist?
Vielleicht.
Also ich weiß nicht, bei mir habe ich immer, wenn ich Hangouts aufmache, dann ist es nach 10 Minuten das Ding aufhaben, auch wenn ich keine Verbindung habe, dann wird es irgendwie so langsam, dass mein ganzen Speicher irgendwie vollläuft und keine Ahnung.
Okay, das also habe ich jetzt noch nicht so
ist beobachtet. Ist noch relativ experimentell.
Auf dem Rechner oder auf dem Smartphone?
Ja, das war auf dem Rechner.
Auf dem Rechner, okay. Auf dem Rechner habe ich das ganz selten
offen. Da gibt es auch so eine Technik oder so ein, das nennt sich WebRTC. Das ist ein freies Open Project, das den Browser mit Real-Time Communication Capabilities versorgt. Also, dass ich glaube, dass Google Hangouts starken Gebrauch von diesem WebRTC
macht. Okay. Und das wird auch vom Browser implementiert oder ist es irgendwie JavaScript?
Das ist tatsächlich JavaScript.
Okay, weil dann habe ich, glaube ich, eine schwierige Frage und zwar, warum heißt es Realtime, wenn es in JavaScript ist? Weil JavaScript ist doch so eine Sprache, wo man irgendwie nicht die genaue Reihenfolge der Ausführung bestimmen kann.
Naja, ich glaube, da musst du unterscheiden zwischen, was du jetzt Realtime nennst. Ja, also da gibt ja irgendwie wieder verschiedene Ebenen. Zum einen kannst du sagen, die Sprache selber ist irgendwie, da machst du wirklich Realtime so in der Sprache, dass du wirklich irgendwie sagen kannst, also Echtzeit bedeutet eigentlich nichts anderes als etwas passiert in einer vorgegebenen Zeit. Mhm. Wie lang die Zeit ist, das definieren wir jetzt gar nicht mal. Das können auch Wochen sein zum Beispiel oder Monate rein. Theoretisch meistens handelt es sich eher um Millisekunden, aber muss gar nicht sein.
Es muss halt für deine Anwendung reichen.
Genau, und hier in dem Fall bezieht sich das Echtzeit halt, glaube ich, eher auf die Kommunikation mit dem Gesprächspartner. Und es muss halt so gut sein, dass es für die Anwendung reicht. Wenn du eine Gesprächsanwendung hast, da muss es relativ gut sein, weil sonst kannst du dich einfach nicht unterhalten. Bei einem Chat zum Beispiel, da sind eine Sekunde oder zwei Verzögerungen nicht mehr so schlimm, wie wenn du eine Telefonapplikation baust. Und da bezieht sich das Echtzeit, glaube ich, einfach auf die Kommunikation und das ist einfach schnell genug.
Also, dass er sofort kommuniziert? Oder?
Nein, dass wir reden können miteinander, du mir antworten kannst. Also, so verstehe ich diese Realtime-Communication, dass wir keine asynchrone Kommunikation haben, wie bei E-Mails oder Textnachrichten. sondern dass wir einfach direkte Kommunikation haben.
Das hat also nichts mit Zeitgarantien oder sowas in der Richtung zu tun.
Dich, also vielleicht ein bisschen schon, weil du musst einfach schnell genug sein, damit du dich unterhalten kannst. Aber ich glaube jetzt eben nicht, dass es wirklich, ich glaube halt nicht, dass es diese technische Echtzeit ist, sondern eher so eine Applikationssicht Echtzeit. Okay.
Also zum RTC, du hast eine JavaScript-API, mit der du darauf zugreifen kannst, aber ich glaube, das ist sozusagen sind mehrere Protokolle, die davon abstrahieren dann.
Okay.
Also das ist nicht in JavaScript implementiert, sondern es sind Protokolle, die abstrahiert sind. So.
Okay. Ja, was gibt es denn noch so Spannendes? Mir fällt dieses WebSockets gerade ein. Da hat man schon, das war ein der Dinge, wofür ich im allerersten, also schon bevor ich von HTML5 gehört habe, kam es da dazu. Jetzt habe ich gesehen in unserem schönen Übersichtsbild, dass WebSockets immer noch nicht zu Ende standardisiert ist. Ja. Also laut dem Bild.
Was ist das denn? Wozu brauche ich das?
Also Sockets kennt man vielleicht, wenn man mal Java oder C programmiert hat. Ein Sockets ist ein Loch quasi, wo ich meine Daten reinstopfen kann. Was das heißt, das Sockets, wie in den Mauer, wo man also Sockets, Strom
Steckdose.
Rausholt. Ja, genau, Steckdose.
Socket.
Ja, also es ist eine Steckdose, wo ich meine Daten reinschiebe und die kommen dann irgendwo anders wieder raus. Mhm. Und die Websockets sind halt Sockets für in deinen Webbrowser, wenn ich das so richtig verstehe.
Löcher in deinem Webbrowser, die irgendwo hinführen.
Also im Vergleich zum HTTP, wo ich ja eine Frage stelle und dann kriege ich eine Antwort, ist dieses Websockets, da habe ich eine feste Verbindung und da kann man sich hin und her schicken, ohne jedes Mal zu fragen. Da kann ich einfach sagen, hey, ich habe da übrigens was, hey, ich habe da übrigens was, zeig das mal an. Und das gibt, das fühlt sich, wenn man Sachen mit Websockets an, das fühlt sich immer so sehr interaktiv an, weil dann kriegst du auf einmal eine Nachricht rein zum Beispiel und hast eigentlich gar nicht angefragt, dass du was willst, aber es hat sich vielleicht was geändert. Und dann zack, kriegst du so ein kleines Message-Ding, wo dran steht, hey, wir haben die Software geupdatet, lad bitte dein Browser neu. Das könnte man zum Beispiel dann
machen. Hat man das nicht irgendwie auch schon mal mit diesem Ajax oder so gemacht? Oder ist das sowas?
Ja, Ajax ist eigentlich was anderes. Also bei Ajax geht es rein darum, dass du asynchron in JavaScript neue HTTP-Abfragen machen kannst.
Okay, also vielleicht ganz kurz, ganz kurz zum was das überhaupt ist. Also es geht um, ausgeschrieben heißt es wohl Asynchronous JavaScript and XML. Oder hieß es zumindest mal.
Es hat ganz viel mit XML zu tun, aber es hat inzwischen nichts mehr mit XML zu tun.
Es hat nichts mehr mit XML zu tun, aber ist eben dazu da, dass du, wenn du eine Website hast, dann eben Sachen nachladen kannst und dadurch irgendwie dynamischen Content. Aber das ist jetzt eben nicht sowas, sondern jetzt hast du hier wirklich so eine Verbindung, also nicht nur zum Nachladen, sondern wirklich so eine bidirektionale Verbindung, wie wenn du jemanden anrufst und dann eine offene Telefonleitung hast.
Und insbesondere können, also korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, aber ich habe das so verstanden, als könnte ich mit WebSockets tatsächlich auch Verbindungen nach, nicht nur nach den Server, sondern auch nach woanders hin aufstellen. Also es ist wirklich so wie ein Socket, so wie man das aus die anderen Programmiersprachen kennt. Das war so mein Verständnis davon. Ich glaube, es gibt sogar Implementierung von dem populären Peer-to-Peer-Protokoll BitTorrent in WebSockets geschrieben. Genau, um halt als Proof of Concept zu zeigen, ich kann jetzt Verbindungen nach beliebigen Zielen aufsetzen. Also das geht aber, also es gibt dann wieder diese ganze Sicherheitseinschränkungen, die sind wieder im Browser eingebaut, wo wir, glaube ich, heute dann nicht darüber diskutieren wollen.
Ich wollte es irgendwie gerade ansprechen. Wie verhindere ich da, dass sie jetzt mit drei Buchstaben-Agenturen kommunizieren? Nein.
Es gibt da noch zum zweiten Haken, es gibt nämlich einen Angriff auf, einen Angriff auf TLS, wo man WebSockets benutzt, um diese Angriff praktikabel zu machen.
Aber also
gehört eigentlich letzte Sendung. Woche rein.
Das ist die WebSockets, glaube ich, was auch wichtig ist, du kannst Sachen vom Server geschickt bekommen, so dadurch, dass die Verbindung offen ist. Das ist so wie so ein Telefon, konstante Verbindung, wir haben beide einen Hörer liegen und der eine kann was reinbrüllen und dann kriegst du andere und wenn der andere was reinbrüllt, Ding. Aber ich habe so eine konstante Verbindung offen.
Und es geht auch gleichzeitig.
Es geht bestimmt auch.
Beide gleichzeitig. Also beim Telefon können beide gleichzeitig reden. Vielleicht geht es. Wahrscheinlich geht es da auch gleich. Müsste eigentlich schon, wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht.
Es gibt aber auch noch HTTP-Erweiterungen, die das für den Server zuteil aufmachen.
Okay, wofür benutzt man das denn jetzt? Also ich meine einfach sehr dynamische Sachen, dass halt irgendwelche, zum Beispiel so Live-Chats, oder? Oder wäre das jetzt
zum Beispiel so Live-Chats oder so Live-Feeds, wenn man es mitkriegt. Genau, Chats zum Beispiel. Also alles, wo es halt Sinn macht, eine konstante Verbindung offen zu haben, weil man damit rechnet, immer wieder Daten reinzubekommen und rauszuschicken. Mhm. Wenn ich das jedes Mal mit so HTTP-Requests mache, muss ich für jedes Mal neue schicken und dann ist jedes Mal so ein Header dabei, so ein HTTP-Header.
Und damals hat niemand geschrien, dass Verbindungen teuer wären?
Naja, ich denke, das war einfach so, damals waren Verbindungen teuer und da hat man nicht gedacht, dass es sich sowas lohnt. Und inzwischen ist es halt wahrscheinlich einfach machbar, dass man gesagt hat, gut, jetzt machen wir das halt.
Genau, aber da muss man auch nur einmal eine Verbindung aufbauen.
Genau.
Aber also das gibt es für HTTP auch, aber gut.
Wegen der Netzneutralitätssache, die ja immer wieder aufkocht, die Internetanbieter behaupten ja immer wieder, Verbindungen werden teuer.
Also offene Verbindungen, oder? Was? Ja, aber wenn du es nicht hast, dann musst du doch mehr Verbindungen machen.
Eben, ja.
Also du hast ja weniger Verbindungen, wenn du sie offen lässt und dadurch kommunizierst. Also,
ein anderes Anwendungsbeispiel, um zurück zum Thema zu kommen, ist wahrscheinlich so Push-Notifications. Mhm. Also normalerweise bin ich da gewohnt, wenn ich einen Webbrowser habe, ich stelle eine Anfrage und bekomme eine Antwort. Mhm. Und auch wenn ich Ajax habe, ist es immer eine Anfrage, der von meinem Browser gestellt wird, zu woanders. Und wenn jetzt der Server zum Beispiel eine neue Nachricht für mich hat, wie in einem Live-Chat oder auch zum Beispiel in unser beliebtes Beispiel Gmail, wo ich eine neue Mail bekomme, dann würde ich das natürlich dem Nutzer gerne anzeigen, dass er eine neue Mail hat. Und dann muss ich von der Server aus irgendwie den Client dann benachrichtigen. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass ich in der Gmail-Anwendung ständig abfrage an den Server, gibt es schon neue Mails? Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass ich irgendwie eine Nachricht schicke von dem Server zu dem Client.
Ich glaube,
das geht nur, wenn ich eine offene Verbindung habe.
Ich glaube, Gmail macht, bemüht sich vielleicht beides, aber sie fragen auf jeden Fall öfters mal nach.
Das kann sein. Dass, also ich weiß nicht, wie es tatsächlich bei denen implementiert ist, aber man kann es so realisieren. Man könnte es so, ja.
Ganz andere Sachen, was glaube ich auch ganz oft, das sind diese Handy-Geschichten. Zum Beispiel hast du auch sowas wie eine Device-Orientation. Früher war es nicht üblich, seinen Webbrowser um 180 Grad zu drehen. Heute haben wir alle unsere Webbrowser in der Hosentasche und man kann natürlich auch damit arbeiten, dass man sagt, hey, wenn du jetzt das Handy drehst, also diesen Landscape-Mode anmachst, dann soll sich die Website anders verhalten. Das war früher halt nicht da. Und jetzt hat man gesagt, hey, wir brauchen aber das, dass wir theoretisch, wenn wir es wollten, das machen könnten.
Ich finde das voll schrecklich, weil dann plötzlich die Webseite sich anders verhält und ich wollte ja eigentlich nur drehen, damit ich einen breiteren Bildschirm habe.
Ja, naja, du kannst das machen, wie du willst.
Ja,
also,
genau.
Ja, aber die Webseite nimmt die Entscheidung ab und verhält sich dann wieder komplett anders und ich kann... muss mich schon wieder anders überlegen, wie ich jetzt bedienen soll.
Da gehört doch jetzt auch irgendwie dazu, dass es ja auch verschiedene Devices gibt, also insbesondere die Größe der Devices ist jetzt anders und auch die Bedienung mit Touch oder Maus oder so kann ja durchaus variieren. Ist es da auch mit drin, dass ich direkt sagen kann, so wenn...
Touch-Events zum Beispiel.
Zeigt das auf Smartphones anders an als...
Ja, also es gibt ja diese, das gehört aber alle, also das ist schon wieder Anzeigen, das gehört ja zu CSS. Mhm. Also in CSS hat sich sehr viel getan.
Okay.
Zum Beispiel eben solche, sag ich mal, es gibt so Art Abfragen, wie groß ist denn der Display, das Display? Und wenn das Display so und so groß ist, zeig es mir so und so an. Und wenn das Display so und so groß ist, zeig es mir so und so an. Mhm. Aber weil du gerade gesagt hast, wenn ich jetzt auf einem Touchscreen das habe, natürlich habe ich jetzt auch andere Eingabemöglichkeiten auf einer Website wie Touch-Events. Jeder kennt dieses Drag-and-Drop mit dem Finger oder dieser Pinch-Move, dieses Zoom. Da kann ich alles, das kann ich alles jetzt neuerdings halt auch abgreifen. Musste man halt sich erstmal drauf einigen. Zum Beispiel kannst du so Webseiten bauen, wo du deinen Finger rumfährst und dann verfolgen, kannst du damit malen. Also gut, das geht es mit einer Maus auch, aber mit dem Finger ist halt nochmal was anderes. Ja. Oder dann hast du zwei Finger. Man hat keine zwei Mauszeiger normalerweise.
Oder zwei Stifte, die auf dem Touchscreen funktionieren.
Mhm. Genau.
Ja.
Solche Sachen.
Ja, ist es dann tatsächlich der Idee, dass ich jetzt mit meiner Touch-Events quasi zum Server schicke oder ist es rein bei mir lokal?
Das ist jetzt so JavaScript-API, um auf Touch-Events zuzugreifen, also oft in deinem Client. Du kannst natürlich sowas
auch... Das wäre wahrscheinlich sonst einfach zu langsam, das würde nicht schnell genug reagieren.
Das kapiert schon dein Browser sozusagen.
Ja.
Also.
Okay.
Und auch nicht nur die mobilen Browser, sondern natürlich auch die Desktop-Browser, weil wir haben jetzt auch neuerdings Touchscreen am Laptop-Bildschirm. Und das muss natürlich alles funktionieren. Eine große Sache, was auch cool ist, das ist SVG.
Da wollte ich gerade deswegen fragen, weil das steht nämlich hier in unser Schaubild drinnen. Ich kenne eigentlich SVG als so ein Format.
Also für SVG Data. Steht für eigentlich, Scalable Vector Graphics.
Ah, okay. Eigentlich müssen wir das Beispiel von letzter Woche erwähnen und verlinken.
Was das Beispiel von letzter Woche.
Welches Beispiel? Ein Tetris in SVG geschrieben.
Ach so.
Genau.
Aha. SVG ist dynamisch.
Also SVG ist das sozusagen da, um so Vektorgrafiken anzuzeigen.
Mhm. Also praktisch eine Beschreibungssprache für Grafiken?
Genau, es ist sehr ähnlich an HTML. Oder, also, es ist halt auch nur eine Beschreibungssprache. Mhm. Und ich meinte eigentlich Flash. Also mit SVG kann man halt Spiele programmieren, weil du kannst halt, wie du so Events machen, zeig mir ein. Und das Tetris ist halt so gemacht, es gibt halt rechteckige Blöcke und bewege die Blöcke bei irgendwelchen Maus-Events und beziehungsweise Keypress-Events, wenn ich W drücke oder so, oder die Pfeiltasten, dann gehe den Block nach links und so. Und so kannst du Spiele machen. Ohne Flash, nur mit SVG.
Und das sind dann, also SVG besteht quasi, wird quasi aufgebaut aus Punkte und Linien und so. Anstatt, wie man das vielleicht von Beta gewohnt ist, dass man die tatsächlich beschreibt, wie die Farben aussehen, ist es jetzt so, dass ich sage, es gibt eine Linie und es gibt quasi nur die Verhältnisse sind definiert. Deswegen auch der Name Vector Graphic.
Tai schreibt gerade den Link auf unsere Website. Das ist www.devradio.de.
Es ist halt jetzt so, dass du mit diesem SVG die Möglichkeit hast, auch per JavaScript mit diesen SVG-Geschichten umzugehen. Das heißt, du kannst halt auch damit interaktiv was machen. Du kannst sie nicht nur anzeigen, sondern du kannst sie auch abgreifen. Du kannst auf bestimmte SVG-Elemente drücken und dann verschwinden die oder werden durchsichtig.
Okay.
Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Flash. Und es ist da, also da weiß ich, da ist der Support noch nicht bei allen Browsern komplett da. Zu anzeigen und die Basissachen schon, die advancederen Sachen nicht ganz.
Das letzte Mal, dass ich den SVG im Internet Explorer aufgemacht habe, ging es noch gar nicht, aber
also
vielleicht hat sich da was geändert.
Du kannst ganz sicher mit IE9, glaube ich, anschauen.
Das war IE9. Ja, gut.
Auf jeden Fall, das ist noch nicht alles perfekt, aber wenn das theoretisch alles so funktionieren würde, dann könntest du damit sehr, sehr viel machen. Also Spiele, im Browser, das ist alles möglich. Zum Thema Spiele, es gibt ja auch dieses WebGL.
WebGL, was macht denn WebGL?
Ich weiß nicht, OpenGL, ist das ein Begriff?
Ich glaube dir
vielleicht
schon.
Kurz erklären.
Also trotzdem kurz erklären.
Ja, ich muss das kurz erklären.
OpenGL, was ist denn OpenGL? Also, man hat vielleicht mal so ein Spiel gespielt. Das ist meistens so eine 3D-gesteuerte Geschichte, wo man irgendwelche Flugzeuge hat, die rumfliegen auf dem Bildschirm oder sonst was. Und dazu braucht man eine Grafikkarte, üblicherweise. Und diese Grafikkarte wird angesteuert mit einer Bibliothek, weil dieses Grafikzeug ist relativ kompliziert, wenn man sich da versucht einzulesen. Und OpenGL ist eine der bekanntesten Bibliotheken, die man dazu verwenden kann. Das ist so die Kurzfassung. Also mir fällt gerade nicht ein, wozu es nochmal heißt. Aber OpenGL ist dazu da, dass ich irgendwelche grafische Anwendungen relativ leicht...
Vielleicht einfach nur Graphic Library?
Das kann sogar sein, dass es einfach Open Graphic Library heißt. Und WebGL ist das Äquivalent vom OpenGL für Websites. Also wenn man sich ein Spiel programmiert hat und da OpenGL verwendet hat, Spielprogrammierer und uns kennen, glaube ich, Unity, vielleicht ist das ein Begriff für die Leute. Also Unity, es gibt ganz viele Dinge, die Unity heißen. Ein davon ist ein Framework, um Spiele zu bauen, und die benutzen seit vor kurzem, glaube ich, auch WebGL, um halt in dem Webbrowser direkt diese 3D-Grafik zu machen zu können.
Ja, jetzt haben wir bloß noch 2 Minuten übrig. An Sendungszeit haben wir jetzt noch irgendwas, was wir ganz schnell loswerden müssen, bevor wir hier aus dem Studio geschmissen werden.
Also laut Wikipedia heißt es tatsächlich Open Graphics Library.
Voll gut.
Komm dienstags in den Webkurs.
Komm Dienstag in den Webkurs. Welcher Webkurs?
Da machen wir an der Uni. Bestellen wir eine Pizza.
Ja, das ist schon mal gut.
Und ich habe dann meistens immer ein bisschen was vorbereitet zu so Webgeschichten. Und wen es interessiert, der kann da gerne dienstags 18 Uhr vor der Fachschaft Informatik kommen. Und dann suchen wir uns einen Raum. Es sind immer ein paar Leute da. Und wir gehen so die Grundlagen durch, bis alle mal auf dem gleichen Stand sind, um dann mal ein bisschen ein Projekt zu programmieren, einfach ein bisschen im Web Sachen zu machen. Da gibt's, cool, glaube ich, einen Twitter.
Mhm. Ach ja, schickt uns noch freie Musik, dann spiele ich nächstes Mal auf freie Musik, wenn Matto nicht da ist. Sonst suche ich mir irgendwas. Ja,
wir haben Links bekommen, also, aber die haben leider nicht funktioniert.
Ich habe vielleicht noch einen neuen Topf, den ich ansprechen könnte, wo vielleicht etwas Gutes drin ist. Nämlich, ich kenne einige YouTube-Serien, die jetzt auch Musik verwenden, und mir ist aufgefallen, dass jedes Mal ein neues Lied kommt und dass da am Ende auch irgendwie Creative Commons oder sowas draufsteht.
Okay. Ja, dann müssen wir da mal reinschauen. Also muss ich halt einfach mal hören und mitbringen. Dann klappt es schon. Dann müssen wir uns jetzt verabschieden. Genau. Schön, dass ihr da wart. Also Niklas, cool, dass du wieder da warst. Ich hoffe, dass du bald mal wieder ins Radio vorbeischaust. Ja. Er sieht begeistert aus. Renzo im Studio, Tai und ich bin Matu.
Bis zum nächsten Mal. Das Thema sehen wir dann.
Irgendwann machen wir dann nochmal mit Web Security weiter.
Und vielleicht sogar auch mit Node.js.
Um das Thema von heute hier mal so ein bisschen von der anderen Seite zu betrachten, nämlich wie man das alles kaputt machen kann, was wir uns heute aufgebaut haben. Aber bis dahin sagen wir Tschüss, bis in 2 Wochen.
Tschüss. Ja.